Guten Abend. Heute ist der 8. Februar 2026. Wir haben die Episode Nummer 297 vom Donau AI Radio. Also nein, Donau Tech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Ja, wenn man es auf die Themenlisten schaut, glaube ich, gibt es heute
einen... Ja, hätte schon gut passt, der Name, ja. Der Neiche.
Tut sich einiges, gell? Und da müssen wir ein bisschen quatschen drüber. Wir haben jetzt schon diverse Links geschickt über die letzten Wochen und die Themenlisten zusammentragen. Und ja, Mikrofi, du hast da ziemlich viel gemacht in den letzten Wochen im Bereich AI, gell?
Ja, genau. Mal da ein Gas geben.
Was hast du denn so gemacht, verzeih mir? Wo steigen wir denn ein?
Ach so, ja. Ich habe voriges Mal schon ein bisschen erzählt, zur Firmenseite schauen wir uns ja gerade ein bisschen JetBrains her.
Genau, ja.
Haben wir da in den letzten paar Wochen ein bisschen auch gewohnt, einfach mehr einmal das JetBrains AI zu verwenden und überhaupt einmal die ganzen Modelle durchzutesten, die es da gibt. Weil bei JetBrains AI, ich glaube, wir haben es kurz erwähnt, voriges Mal ist ja im Endeffekt so, die haben zwar auch ihr eigenes Modell mit dem Juni,
ja,
aber am Ende des Tages kannst du auch in Codex, ist jetzt nicht dazu gekommen, die letzten Wochen, beziehungsweise auch in Claude auswählen, beziehungsweise auch im AI-Chat dann kannst du im Grunde alle möglichen Modelle auswählen, also die halt so geläufig sind. Genau, und habe mich da ein bisschen umeinander probiert, weißt du, dann durchaus auch unterschiedliche Erfolge bzw. Misserfolge halt siehst. Mhm.
Weil du jetzt gerade Modelle gesagt hast, kann man ja gleich da zwischendurch reinwerfen, weil es jetzt nicht so extra auf der Themenliste steht, aber es hat ja in der Zwischenzeit wieder neue Modelle gegeben, auch seit dem letzten Mal. So ein kleines Update, wie sie sagen, Dot-Updates quasi. Es ist ja quasi gleichzeitig am selben Tag dann von ChatGPT, also OpenAI 5.3 rausgekommen und vom Opus von Anthropic 4.6, glaube ich, ist der aktuelle, gell, bei einer, ja.
Genau, das ist jetzt aber die Wochen quasi
rausgekommen. Die Wochen,
Opus
genau.
4.6,
Opus genau. Opus 4.6, genau. Ja, da haben sie auch gleich mal irgendwie, am gleichen Tag gehabt ist quasi, und dann haben wir eigentlich die Tools, die alle halt aktualisiert, und bei Anthropic gibt es irgendwie, glaube ich, $50 extra Budget quasi, wenn man das jetzt gleich hernimmt und so für diesen Monat und lauter so Geschichten halt, ja.
Okay.
Ja.
Cool. Genau. Und parallel dazu habe ich mir so sozusagen auf der privaten Ebene nur einmal einen Cloud-Account geklickt, einen Bezahl-Account, genau. Einfach um das Cloud-Code wieder mal auszuprobieren. Ich meine, ich habe vor ein paar Monaten oder so, oder was, vor einem Jahr, keine Ahnung, habe ich auch schon mal mehr mit Cloud gemacht und war eigentlich da immer sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Und haben wir da gedacht, gerade weil wir dann doch relativ viel gelesen haben in letzter Zeit mit Cloud Code und wie das halt abgeht, man dachte, schauen wir auch wieder an.
Ja.
Genau, und habe da jetzt einfach mal ein bisschen reingeworfen. Also haben wir gleich gedacht, ja, wann schon, und haben wir mal so einen Max-Account geklickt. beim Max-Account, da ist es so, da gibt es in Wirklichkeit, also es gibt diesen Free, diesen Pro und den Max-Subscriptions. Und bei der Max-Subscription ist es so, da gibt es eine $100-Subscription. Oder halt dann, wenn man es über eine Firma halt macht, 90 Euro im Monat, beziehungsweise dann gibt es so diese $200, glaube ich.
Ja, genau. Also es gibt bei Max zwei unterschiedliche. Der eine ist quasi, beim einen hast du fünfmal so viele Tokens wie normal, das ist der $100-Plan, und dann gibt es den $200, da hast du irgendwie 10-mal so viele Tokens quasi.
Ja, genau. Genau. Aber ich kann auch sagen, jetzt bei dem, also ich habe mit die Wochen und letzte Wochen dann auch wirklich, wirklich viel gespielt. Aber abend immer wieder mal einige Sachen vibe-codet und ja, also der kleine Max-Account, wenn du es nicht wirklich die ganze Zeit jetzt irgendwelche Agenten oder so laufen lässt, sag ich mal, die da schon halb autonom irgendwas machen, ja, kommst du super zurecht, ja. Also, genau. Ja. Das war nicht so das Umfeld, wo mich ich jetzt so KI-mäßig ein bisschen bewegt habe, die letzten Wochen.
Ja, und Okay, du hast jetzt quasi dann aber fürs Coden in der quasi im IntelliJ dann nicht dieses Modell hergenommen, sondern oder auch das?
Kommt drauf an, was für ein Projekt sozusagen.
Ach so.
Genau, beruflich schauen wir eher halt eben JetBrains AI. Obwohl ich sie auch.
Aber dann nimmst du das Tuni dann her oder wie? Oder
ist da nochmal? Nein, du nimmst einfach JetBrains AI her und im Grunde können sie die Entwickler halt dann eigentlich aussuchen, ja, im Endeffekt, mit okay, was
das halt ist, gängen. Das wär, du zahlst da ja quasi für JetBrains was und die, du kannst trotzdem dahinter die Modelle dann wählen
ja,
und das
genau,
geht einfach das, da durchgerechnet.
Genau,
durchgerechnet,
das ist okay, quasi so wie ein Proxy, du hast quasi von diese der Business-Tarif, der kleinere JetBrains AI Pro hast es dann auch, kostet, glaube ich, $20 und im Grunde sind diese $20 einfach ein Guthaben, ja, und auf dieses, von diesem Guthaben, ja, werden halt im Endeffekt dann der Token-Usage halt abzogen, wie es überall ist, und je nachdem, welche Dienste du halt da verwendest und einstellst, ja, genau, schmützt halt der Guthaben entweder schneller oder langsamer dahin.
Ja. Wenn du deine Modelle nimmst, dann hast du schneller das weg und so weiter.
Genau. Kann ich vielleicht eher ein bisschen so dazu sagen, so meine Erfahrung. Also ich glaube ja, dass der Plan hinter diesem Juni Modell oder dann auch Agenten im Endeffekt dann auch von JetBrains wahrscheinlich auch sein wird, dass man einfach den dann primär sozusagen positioniert im JetBrains, im IntelliJ, weil ich glaube, dass durchaus die Kunden haben, die halt dann sagen, hey, wir wollen halt einfach nicht mit ja, OpenAI oder Anthropic oder Google oder sonst irgendwas zum da haben, ja. Das heißt, eigentlich ganz gescheit, dass die da was mit was eigenen sozusagen daherkommen. Nur ich habe mir ein bisschen gespült damit und genau, der hat sich halt, ja, meiner Meinung nach die Programmieraufgaben, die ich ihm gestellt habe, hat man schon noch ganz guten Qualitätsunterschied erkannt zwischen Juni und zum Beispiel Claude und dem Claude Agent, der im JetBrains drinnen ist. Ja. Also teilweise auch mit, was der antwortet dann gar nicht mehr oder kommt quasi irgendwie in so Loops eine, wo du dann merkst, okay, der läuft jetzt da schon minutenlang, das wird jetzt nichts mehr.
Da fangen sie
mehr.
Dann nicht mehr oder so.
Ja, da fangen sie nicht mehr und so. Mhm. Ja, genau. Also konsistenter jeden Fall, war auf jeden Fall Claude. Und ich habe ehrlicherweise dann im Grunde auch im JetBrains dann eigentlich auf Claude, also da hast du immer zwei Varianten im JetBrains, einmal den Chat ja, und einmal quasi diese Generierung sozusagen von Code über Agenten, wo er dann wirklich im Source Code und so umeinander wirkt. Und da habe ich eigentlich immer Claude als Eigenstück gehabt. Dann, ja, das hat einfach am besten funktioniert.
Okay.
Genau. Aber du kannst da gibt es ja unterschiedliche Plugins etc. ja auch, für Modelle. Du kannst da auch zum Beispiel, wie heißt das französische Modell? Jetzt ist mir gar entfallen.
Ich hätte jetzt gesagt, Claude klingt schon so französisch, aber es ist nicht das Französische, gell? Du meinst jetzt das, was in Frankreich entwickelt wird, oder was?
Ja, genau. Okay. Wie heißt das? Mistral, genau.
Ach so, okay.
Mistral gibt es ein eigenes Plugin, könntest du auch dahinter hängen, ja, dann ist das auch genauso auswahlbar wie halt Codex oder Claude oder konntest auch Gemini dahinter hängen.
Ja.
Genau, also im Grunde kannst du, ja, beliebigen EA-Anbieter da konfigurieren. Wahrscheinlich am besten wird es wahrscheinlich mit den Voreingestellten halt irgendwie funktionieren. Nehmen wir mal an.
Ja, okay.
Jo.
Ja, auch in der Zwischenzeit quasi auf dem Markt gekommen ist ja, also letztes Mal, ich habe jetzt heute extra mal in die Shownotes nochmal nachgeschaut, beziehungsweise auf dem Artikel, was wir letzte Woche oder Episoden-Website, was wir letztes Mal postet haben, da ist ja gerade kurz vorher quasi die Claude Cowork-App rausgekommen.
Ja.
Das ist eigentlich, kann man sagen, von Claude hat es ja auch immer schon, so wie es von ChatGPT auch gibt, eine Desktop-App gegeben. Ja. Und das ist eigentlich nur jetzt die Claude Desktop App halt erweitert quasi um nur Tabs. Also du hast einerseits halt deinen Chat, deinen normalen, wie es früher schon immer gegeben hat, dann hast du Cowork und Code. Und das ist im Prinzip, kannst du halt da drinnen jetzt dann im Code das machen, was du vorher mit dem CLI-Tool im Terminal halt auch machen hast, China. Ja, dass du da einfach irgendeinen Folder ausgewählt hast und dann irgendwie eine Befehle halt einem gegeben hast. Ja. Und beim Cowork hast du halt noch so ein bisschen, im Prinzip ist auch alles dasselbe. Du wählst halt eigentlich einen Folder aus und gibst halt einem dann To-Dos, was er da in dem Folder da ist. Das ist eigentlich, ich finde es verdeckt, finde ich, gefühlsmäßig dasselbe Cowork und Code halt, ja. Nur beim Cowork haben sie halt noch gleich ein bisschen so UI-mäßig, du kannst halt dann irgendwie können, quasi Skills oder irgendwas dazu da, keine Ahnung, so wie, dass er halt mit einem Excel-Skill arbeitet oder mit einem PDF-Skill oder so irgendwas. Das kannst du halt da alles schön über das UI halt klicken. Aber im Prinzip ist das eigentlich vorher auch schon gegangen im Cloud CLI. Ja? Nur sie haben bei der UI drüber gebaut.
Ja, genau. Glaube ich, ja. Und genau, dann, also es ist halt im Grunde genauso, also das Cloud Code ist ja dadurch so mächtig, dass er halt quasi dann über Agenten sozusagen dann wirklich irgendwas macht, ja, beziehungsweise Tools und Skills und was da, wie sie es alles nennen. Und ich glaube, das ist jetzt, das Cloud Cowork ist jetzt quasi so, was halt das Gleiche mehr oder weniger, wie du gesagt hast, halt für Nicht-Developer.
Genau.
Wo du halt dann sagen kannst, hey, bitte organisieren wir die Dateien auf dem Desktop. Das habe ich zum Beispiel jetzt ausprobiert. Ja. Oder organisieren wir da die Screenshots, die da und da in dem Ordner liegen, oder generieren wir da mal irgendein Excel-File etc. etc.
Ja.
Genau.
Genau. Also das, wie du sagst, for the rest of us quasi halt, ja, für die, du hast halt im Prinzip die Developer, ich habe es immer schon jetzt in der CLI halt hergenommen, oder die mehr technisch avisierten, und jetzt gibt es halt ein UI-Tool sozusagen für das Server halt, ja, das wäre halt, was die Leute, was lieber die App verwenden halt, ja. Und dann hat jetzt OpenAI quasi denselben Move, kannst du sagen, gemacht, ja, bei einer ein bisschen anders, sie haben halt quasi nicht die ChatGPT-App einfach erweitert, sondern sie haben eine eigene App eingeführt, nämlich die Codex-App, ja, und die Codex-App ist im Prinzip das, was das CLI, Codex CLI halt vorher gemacht hat, aber halt auch mit UI drüber gestülpt, ja, wo du halt auch in einem UI dann einfach einen Folder auswählst und sagst, in dem Folder machen wir bitte dieses und jenes. Habe ich auch mal ein bisschen ausprobiert, einen Tag lang. Was der einzige Vorteil für mich jetzt ist, ist eben, finde ich, was ganz nett ist, du siehst halt dort auch schön die vorigen Sessions, die du gehabt hast, in dem Folder, ja,
ja.
Was oft ganz praktisch ist, und das war ein Learning aus den letzten Wochen bei mir gewesen, dass das oft einfach gut ist, wirklich, wenn du, keine Ahnung, zum Beispiel habe ich was gemacht in dem Codex drinnen und dann habe ich einen Pull-Request gemacht und dann antwortet mir der Kollege drauf und die bessert noch was nach oder ändert was noch, ja, dass ich dann in die Service-Session wieder reingehe halt, ja, dass ich dann
so auf resumen quasi.
Genau, vorher wird resume gemacht quasi dann in der CLI und jetzt kannst du halt einfach im UI die aus der Liste schöner auswählen, was das für Session war und dann machst du halt dort noch, sagst, okay, der Kollege macht das und das war noch zu bedenken und dann machen wir noch das und das und dann mache ich da weiter, weil dann hat er halt einfach den Kontext noch von dem Change, den er vorher gemacht hat.
Ja.
Ja, das ist ganz gut. Aber trotzdem bin ich dann eigentlich noch einen Tag wieder aus der Codex-App ein bisschen rausgegangen und bin wieder ins CLI gewechselt, weil mir das doch einfach, weil ich mich da mehr daheim fühle. Aber ich glaube, das ist trotzdem etwas, was die Hürde für manche noch ein bisschen minimiert, einfach auch, weil nicht jeder sich jetzt so gerne im Terminal halt einfach arbeitet.
Ja. Es ist interessanter bei die, jetzt wiederum beim IntelliJ und so, da haben wir nämlich auch ein bisschen diskutiert in der Arbeit, weil da dann auch ein Kollege gesagt hat, der eigentlich taugt ihm ja quasi Cloud Code in der CLI auch viel mehr als wie überhaupt das JetBrains Plugin, weißt du? Weil du doch, da ist halt schon nur relativ viel Beta gefühlt und auch teilweise hast du ziemliches, ja, weiß ich nicht, also so gefühlt, du machst zweimal die gleiche Operation und beim ersten Mal geht's halt irgendwie nicht, beim zweiten Mal dann doch wieder und so, ja, oder keine Ahnung, wo ist mir das aufgefallen, zum Beispiel, aber da gibt es ein Feature, das sagt Self-AI-Review, ja, indem du halt einfach einen Commit markierst und dann sagst, so, jetzt tun wir nochmal gemeinsam reviewen. Ja,
das geht auch mit Slash-Review quasi auch in der App, ja.
Ja, genau, voll. Ah, ja, und da, das war bei mir zumindest immer so ein bisschen Klicksache, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Teilweise bin ich auch in so Docken-Limitation oder überhaupt Kontext, war dann zu groß im Grunde. Kontext-Limitation, eine gelaufen und du siehst halt dann in Wirklichkeit auch beim JetBrains nicht so transparent, dass wie jetzt im Cloud Code in der Konsole, okay, was passiert da jetzt eigentlich gerade, was der, wie sind meine Usages, wie groß ist der Kontext gerade, etc., das ist halt alles ein bisschen versteckt halt, ne? Das ist halt alles eigentlich schon wieder eine Schicht nur mit drüber über den Ganzen.
Ja, genau.
Das mit einem UI von der Entwicklungsumgebung etc.
Was auch ein bisschen natürlich besser visualisieren ist, gleich direkt zu den Changes halt, dass du hast so einfach eine Tab, Taskbar oder Sidebar quasi, wo du auch dann gleich siehst, welche Files, welche Changes sind. Ja, habe ich halt auch immer gemacht, einfach direkt parallel im Git kracken und habe mir das gleich angeschaut und so. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ist ganz nett, wenn das jemand jetzt, oder kannst du es ja im JetBrains auch direkt dann die Changes für die Files anschauen normal. Ja, das ist auch was, ja, was mir jetzt nicht unbedingt abgegangen ist. Aber ja, das, da gibt es einfach halt viele Varianten und da muss halt auch dann jeder irgendwie so sein, naja, Dings finden halt, wie er mit dem am liebsten umgeht. Was naja, bei mir ein bisschen, das, wo jetzt ein bisschen immer auch scheitert, weil du sagst, Agenten und so halt, weißt du? Einerseits, und da kommen wir jetzt eh vielleicht dann in die Richtung eben, wo sie sich da so entwickeln und wo irgendwie, ich habe jetzt sehr viel im letzten Jahr halt immer so auf mein Notebook gesagt, mach dieses und jenes und vielleicht habe ich dann parallel noch ein zweites gemacht, weil ein bisschen gefühlt, ich habe es jetzt einmal auf Twitter gepostet, geht es mir jetzt oft so mit dem früher aufs Compilen gewartet oder aufs Hochfahren von der Anwendung. Jetzt wartest du halt immer wieder ein paar Minuten auf die Antwort von dem AI-Agent, ja. Und dann musst du irgendwie, ist mir das, wenn ich das, das führt mir dann dazu, dass ich oft zu so distracted wäre, weil ich dann abschweife, weil ich warte, weil dann schaue wieder auf Twitter oder auf TikTok oder irgendwas, ja, und dann, naja, dann habe ich wieder den Kontext-Switch und bin weg von dem, was ich eigentlich gerade da habe, ja, und andere sagen irgendwie, ja, die, sie machen dabei parallel in einem anderen Worktree oder in einem anderen Projekt überhaupt weiter und machen dort mit dem zweiten CLI-Tool weiter, also mit nur einer Instanz von Cloud halt in dem anderen Folder, ja, und der Peter, der Steinberger, sagt, er macht halt da mit 10, 20 parallel, so quasi, ja. Aber es ist ständig, aber es ist total intensive, und da hat er recht, das verstehe ich. Kopfarbeit, es ist noch anstrengender zum Arbeiten als wie vorher eigentlich, ja. Weil du ständig eigentlich diesen Kontext-Switch machen musst, damit du irgendwie die Dinge die ganze Zeit beschäftigst, aber du nicht immer warten musst.
Ja, voll. Ja?
Und dann frage ich mich aber eben, wie, wenn ich dann jetzt sowas laufen habe, wie der Peter heute, halt, dann verstehe ich das auch, dass er sagt, okay, er hat das auf sein Mac Studio laufen, ja, und kann halt einfach jederzeit dann einfach sagen, okay, ich gehe jetzt mal spazieren oder einkaufen oder whatever, aber meine Dinger laufen halt weiter, ja. Bei meinem Laptop ist das so, den klappe ich in der Firma zu, oder im Büro halt, ja, und von heim ins Homeoffice oder umgekehrt, und zwischendurch passiert halt nichts. Ja, der nächste Schritt wäre dann aber schon irgendwie gefühlt für mich, dass wenn der Ding halt einmal langlaufende Aufgabe hat, was 10 Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde dauert, dass er das halt dabei macht.
Ja.
Ja, und da kommt eben diese Variante ein Spiel, was natürlich auch die alle schon anbieten, wo ich jetzt ein bisschen strauchelt gerade oder wir im Team ein bisschen uns, was mich stört. Du kannst ja auch mittlerweile eben Codex oder Cloud in the Web verwenden, ja, quasi als Integration mit GitHub. Ja, dass du im GitHub einfach sagst, oder eben in der Web-Oberfläche von Codex, hey, da hast Zugriff auf mein Git-Repository, mach mal halt da einen Branch und mach mal dieses und jenes. Und dann schaust halt wieder mal nach, eine Stunde später oder am Morgen, was er gemacht hat. Ja, und er macht halt das dabei. Aber das ist nur so Arbeit, die ich bis jetzt nur ganz wenig gemacht habe oder nur so probiert habe ein bisschen. Aber das ist eigentlich dann der nächste Schritt gefühlt wahrscheinlich, dass er ihm sagt, okay, mach mal halt du das dabei und ich kümmere mich dabei um was anderes.
Ja, voll. Ja. Also ich bin ja da in den letzten Wochen hab da so ein bisschen geschaut, okay, was kann man da für vielleicht neue Podcasts und so horchen ein bisschen auch in dem Bereich. Genau, und bin da auf einen deutschen Podcast gekommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der heißt Programmierbar.
Nein.
Genau, ist so ein Podcast über Web- und App-Entwicklung und ja, naturgemäß geht es jetzt da im Grunde auch fast immer um AI und so. Ja. Die haben eigentlich immer ganz interessante Gäste da. Also die haben dann immer so Spezialepisoden, wo es wieder externe Gäste dazu holen. Zum Beispiel da die vorletzte Episode war mit der Julia Kordik, die ist quasi bei Microsoft Softwareentwicklerin, beziehungsweise auch bei den Kunden draußen, Microsoft, und die hat halt zum Beispiel auch beschrieben, wie die halt dann ein Code-Pilot etc. halt auch ja, in so Projekte bei einem Kunden etc. Einsetzen. Genau, war ganz interessant, aber das war nur nebenbei. Aber auf jeden Fall, die haben auch schon ein paar Mal eben dieses Google Anti-Gravity erwähnt, was wahrscheinlich so ein Visual Code Abkömmling ist, glaube ich.
Ja, ist es, ja.
Genau, der aber halt als Feature auch das hat, dass du quasi so Background Agents halt ja, parallel laufen lassen kannst und denen halt parallel Tasks geben lassen kannst.
Ja.
Genau, aber ausprobiert an sich, muss ich sagen, habe ich es nicht. Und mir ist auch vollkommen, was der das wahrscheinlich Anti-Gravity wird, ist wahrscheinlich wieder sowas sein, das funktioniert jetzt für einen Webbereich oder so relativ gut, ja. Wenn du jetzt, keine Ahnung, React, Angular, irgendwie sowas in die Richtung machst, Java-Projekte, weiß ich nicht. Ja. Aber Genau, was hast du schon mal
Integrality angeschaut? Ich habe mir das letzte Jahr rausgekommen, ist das einmal runtergeladen und einmal auch ein, zwei Tage irgendwie so ein bisschen reingeschaut, ja. Aber es war, habe ich irgendwie, weiß nicht mehr genau, was da der Grund, warum man das jetzt auch nicht so taugt hat. Ich glaube, es war halt noch auch sehr früh so, es hat sich so ähnlich wie Cursor halt angefühlt, ja. Und, ich meine, es ist sehr ähnlich wie Cursor, aber da war ich gerade so in dieser Cloud-Code-CLI-Phase und da hat mir das eigentlich so fasziniert und mit dem habe ich so viel getan, dass ich da eigentlich weggekommen bin von dem Cursor und eben das Anti-Gravity hat mich dann auch nicht so angesprochen. Ja. Aber eben genau der Punkt, den du jetzt, das ist was, wo ich sage, da bin ich auch nicht ganz in dem Bereich und in dieser Hürde drüber, dass ich halt sage, okay, irgendwie braucht es dann was, wo das Ding einfach halt weiter tut. Ja, und einfach du den Agenten oder mehrere Agenten loslaufen lässt. Und ich habe das auch schon gesehen, da gibt's ja Leute, die sagen ihm, okay, ich mache mir jetzt eine neue App und ich sage ihm gleich schon, du mach das mit 3 Agents oder 4 parallel. Einer soll jetzt in Angular, einer in React und einer in Vue bauen. Ja. Und dann schaue ich mir am Ende an, was passt denn am besten? Ja. Oder machen wir das CLI-Tool in Go, TypeScript quasi, Node halt, und noch was und Rust. Ja, und dann schaue ich mir an, was taugt mir denn am besten am Ende? Ja, und die arbeiten halt einmal hin, bei alle 3 parallel eine Stunde oder sowas. Ja,
ja, ich glaube, da gibt es ja von Cloud diesen Agent SDK, oder?
Ja.
Hat da nicht auch eher Cloud damit angefangen. Und es ist jetzt, glaube ich, auch in der Neichen, eben auch mit Opus 4.6 ist jetzt auch, habe ich gesehen, eben auch so eine Experimental-Einstellung bei Cloud dazugekommen, dass quasi so Agent-Teams auch werken lassen kannst. Mhm. Weil bisher ist ja so, dass wenn du jetzt in Cloud jetzt irgendwelche oder Cloud Code irgendwelche Aufgaben gibst, ja, der forkt halt zwar dann teilweise auch Agents, ja. Nur eben keine Teams von Agents, sondern du hast halt immer quasi einen Sub-Agent sozusagen. Und der Root ist aber sozusagen der Cloud-Instanz, ja.
Genau.
Und mit dem mit diese Agent-Teams machen sie es halt jetzt so, dass da wirklich quasi so eine so Agent-Team-Struktur halt aufbauen.
Ja.
So wie ich das verstanden, ja.
Man, was mir eben da ein bisschen, was ich vorher gemacht habe, ist, wo mir ein bisschen hadern ist, wir sind ja ewig lang einfach schon bei Bitbucket halt. Und, und das ganze Zeug, was ich jetzt so da natürlich first Support kriege, ist halt einfach GitHub. da, die supporten nicht alle sofort, sei es jetzt ein Anthropic oder, oder OpenAI. Ja, ja. Da kannst du halt einfach sagen, ja, plug die eine, du hast dein GitHub-Repo und geht dahin. Ja.
Da hast du sogar bei der mobilen iOS oder überhaupt bei der Cloud, wahrscheinlich Android auch, Anwendung ja auch die Möglichkeit, oder? Dass Cloud Code ja, glaube ich, sogar auch, wenn du das mit GitHub sozusagen verknüpfst, ja eigentlich auch vom Mobile aus machen kannst. Genau. Ne?
Du gehst einfach dann in die Mobile-App rein, sagst, was tut er denn, wo steht er denn? Ah ja, dann diktierst du ihm nochmal ein paar Sachen ein, mach das anders und machst das Handy wieder, machst die App wieder zu und tust wieder dabei was anderes weiter. Und irgendwie ein paar Stunden später schaust du nach, ob er es gebracht hat oder so. Ja? Mhm. Du lässt halt da ein Team von Agenten halt an dem Problem arbeiten, sozusagen im Hintergrund halt. Ja? Ohne, dass jetzt bei dir lokal am Rechner laufen muss. Ja? Was schon sehr, sehr spannend ist, finde ich, ja.
Ja, voll. Also vorausgesetzt, die brennen da jetzt nicht, die laufen nicht komplett amok und verbrennen da Millionen von Tokens.
Ja, das ist natürlich, das kostet da. Natürlich, das kostet auf jeden Fall natürlich. Weil
das sind, da kommt, und das ist vielleicht das ist ein bisschen so, wo ich mir denke, auch mit eben Open Claw und so, wenn wir dann nachher noch dazu kommen, das sind halt dann alles so Ansätze, wo du in Wirklichkeit ja du einen API-Key brauchst, ja. Und dann komme ich halt mit meiner stinknormalen Cloud-Subscription, mit der Max-Subscription halt nicht weiter. Ne?
Ja.
Das heißt, da musst du halt wirklich dann den Weg gehen, dass du halt dann wirklich, ja, im Endeffekt dann pro Token halt dann einfach zahlst, ja.
Ich meine, die Idee grundsätzlich war ja schon bevor, ich meine, ich weiß nicht, wie das aktuell ist, also die Idee von Peter war ja schon, dass du einfach eine Cloud-Max-Subscription einhaust und fertig, also nicht, dass du eine API gekauft. Das haben sie dann einmal blockt, quasi, ja, weil sie es nicht wollen, natürlich, ja.
Klar.
Und dann hat er wieder einen Umweg gefunden und so weiter halt, ja, das ist natürlich ein Kampf, eigentlich ist es nicht offiziell erlaubt, so quasi, ja. Aber, ja, sonst hast du natürlich da relativ viel schnelle Tokens benannt. Aber, ist eine echte Frage, wie viel kommt halt auch wieder dann halt an Wert aus, weißt du, weil es gibt halt einfach auch Leute, die sagen halt, ja, ich hab da, weiß nicht, wie viel 100.000 Lines of Code in meinem Repo drinnen und dann sage ich halt mein Agent, du, tu mir da bitte das Log4j Framework auf SL4j umbauen oder so, keine Ahnung, weißt du, und der arbeitet halt dann da einen Tag dahin oder irgendwas, ja, oder einen halben Tag, ist ja wurscht, und dann verbrennt er halt einmal 300 Euro, aber ja, wenn es das alles selber gemacht, keine Ahnung, Log4j ist jetzt ein Beispiel, aber richtig eine größere Architekturaufgabe oder irgendwas, ja.
Ja, voll. Das haben wir ehrlich gesagt auch bei dem Max-Account mit die 90 Euro oder halt 100 Dollar etc. halt auch gedacht, ja. Ich glaube, also ich habe ein paar andere Projekte quasi auch nur am Laufen, wo ich das dann auch eingesetzt habe, ja. Da hat sich das auf jeden Fall dann gleich mal schnell gerechnet, weißt du? Wenn du irgendwie so eine Refactoring-Aufgabe hast, wo es das ja wirklich, und das lernt man ja dann auch mit der Zeit, wie man es definieren muss, damit das dann auch was wird halbwegs. Ja. Oder ich sage mal zumindest die 80%, weißt du, die bringt er schon zusammen, sozusagen. Ja, und im Idealfall vielleicht sogar mehr, aber wenn es nur 80 sind, sind es nur 80. Mhm. Ja. Aber ich sage einmal, bei Stundensätze in einem Softwareentwicklungsprojekt sind halt 90 Euro im Endeffekt dann, das hast du halt auch gleich herin. Weißt?
Genau. Das führt jetzt dann noch zu einem speziellen Thema an, wo es wieder eben die Frage ist, kann man da weiterhin noch aufhören und verrechnet, oder? Was ich meine? Weil du verdienst eigentlich, hast ja eigentlich nichts davon quasi, wenn du halt das Ding dann alles in so schneller Zeit umsetzt, was vorher halt länger braucht hast, das profitiert eigentlich nur der Kunde davon. Nicht du, ja. Außer das Pauschalangebote wie früher, aber das ist eben echt schwierig gerade, weil es sich so verändert, weil du viel schneller wirst. Ja. Aber, und das, was du jetzt auch gesagt hast, man lernt erstens mal, also ich habe selber das Gefühl schon, man lernt erstens mal, wie man es formulieren muss, besser immer mit der Zeit, je mehr man das einfach macht, ja. Man lernt quasi auch dann dazu zu bringen, dir vorher nur die richtigen Fragen zu stellen, falls es sich nicht ganz sicher ist, ja. Und man lernt auch gleich mal, wenn er loslegt und man schaut ihm ein bisschen zu, ob er in die richtige Richtung läuft oder sie eh gleich verläuft. Ja, oder man merkt, schau, oh, das kann ich vergessen, da muss ich nochmal anfangen, weil das wird so nichts, wie er es jetzt probiert.
Ja, da kriegt man irgendwie Gefühl. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei Codex und so ist, weil das habe ich ehrlich gesagt das noch nie probiert, außer halt im JetBrains AI direkt, aber bei Cloud Code finde ich ja ein geiles Feature, eben diesen Plan-Mode.
Ja, genau.
Dass du quasi im Plan-Mode einschaltest, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt setze ich mal bitte irgendwie ein komplexeres Feature um oder so, oder ein komplexeres Refactoring. Mhm. Und dann plant er und macht im Grunde mal irgendwie ein Markdown-File, ein riesiges.
Ja.
Und das lässt er halt dann durch und dann sagst du, bei dem Punkt, das benennst du mir so aber bitte anders, die Klasse. Mhm. Oder das tust du aber bitte schon in das Package. Und da musst du aber schauen, Genau. Ja. Und das ist eigentlich schon sehr geil. Ja. Dann kannst du ein paar Iterationen machen. Der plant halt so dahin.
Ja.
Bis du das Gefühl hast, okay, das liest sich jetzt eigentlich alles schlüssig, so hätte ich es eigentlich auch gemacht.
Ja.
Und da hat man eigentlich dann wirklich oft dann ein gutes Resultat.
Ja. Ja, wirklich, ja.
Haben sie auch drinnen im Endeffekt, wenn man da ein wenig schaut, ich schaue da gerade nebenbei so ein bisschen, die Doku, ja, ist auch drinnen, ja, bei unter häufige Workflows auf einer Seite, wo sie ein bisschen das erklärt haben, sagen sie da so mehrstufige Implementierung, Plan Mode für sichere Code-Analyse und so.
Ja.
Ja.
Ja. Wo hast du jetzt da, welcher Doku schaust gerade?
Das
hast du eine gepostet.
Okay,
du hast das Agent-Team seine gepostet vorher, okay, ja.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja.
Hat nämlich nicht, zumindest in JetBrains AI ist das nicht bei jedem zum Auswählen, ja. Dieser Plan-Mode.
Zum irgendwie, Beispiel bei Codex ist nicht so, dass du das explizit sagen kannst, weißt du, also da beim Cloud kannst du ja, glaube ich, direkt in der CLI sagen, /Plan-Mode oder Plan und beim Codex, glaube ich, musst du ihm das halt sagen, du willst einen Plan machen vorher oder er checkt es halt, wenn es komplexe Aufgaben sind, geht er eher in die Richtung oder schlagt das selber vor. Was mir da gerade einfällt auch, was da dazu passt, jetzt weil du sagst Tokens und so weiter, der Peter hat ja da auch so eine kleine Open-Source-App bastelt, die Codex-Bar, ja, die ist ganz cool.
Sagt er das auch? Oder
ja, da hast du dann oben im Menü so eine Menü-Bar-App, ja, wo du halt dann alle deine, Codex und Cloud und Gemini-Tokens überwachen kannst, ja. Also nicht nur Tokens, sondern auch diese Weekly und Daily Session Limits und so, ja. Da siehst du dann eben, wie viel Prozent du von dem schon aufgebracht hast und wann das wieder resettet und so weiter, das ist ziemlich cool.
Ja. Na, da ist sicher Webcode, ja.
Klar, ja.
Klar. Codex-Bar. Ja, das habe ich auch oft aufgerufen, wie ein Cloud Code, so quasi /usage und
genau,
so.
Genau. Das tut halt das auch, ja.
Naja, sehr geil. Ja, was halt dann bei uns auch gleich voll, also, man hat auch im JetBrains AI hast du auch so ein Symbol, wo du drüber hovern kannst und dann siehst du natürlich auch jederzeit, okay, wie schaut's aus mit deinem Budget sozusagen, eben mit diese 20 Euro sozusagen, ja. Genau, also da hat man das auch immer so ein bisschen im Blick, nur da ist es halt so, dass das halt über einen Monat geht, ja, das Budget.
Ja.
Ja. Ich glaube, es gibt so die Möglichkeit, dass innerhalb von Team, dass dann über die Organisation quasi nur mehr Kontingent kaufst, was dann im Team du aufteilen kannst. Oder wo einfach Leute, die sozusagen ihr persönliches Kontingent schon verbraucht haben, darauf zugreifen können.
Mhm.
Genau, aber so, dass sie da jetzt irgendwas resetten würde, schon nach einer Woche oder sonst irgendwas, genau, das hast du jetzt da in dem Sinne, glaube ich, nicht.
Ja.
Ja, genau. Ja. Und dann, was halt dann bei uns voll das Thema war, und da habe ich einen interessanten Artikel eingepastet von der eigentlich von Martin oder auf martinvoller.com gepostet worden ist. Was halt dann natürlich, wenn es das jetzt eben in ein Team sozusagen einsetzt, ja, und das nicht quasi nur für dich selbst zum Vibe-Coden oder so hernimmst, dann halt immer gleich ein Thema wird, ist eher okay. Wie tun wir da jetzt mit, im Grunde mit Persistent Memory von der AI.
Mhm.
Also wo schreiben wir jetzt zum Beispiel mal hin, okay, was ist jetzt das Projekt-Setup?
Mhm.
Weil normalerweise, wenn du jetzt zum Beispiel Cloud Code nimmst, wirst du das ja in ein Cloud.markdown einschreiben.
Ja, genau.
Jetzt, wenn du aber JetBrains AI nimmst, ist es im Endeffekt den Entwickler so ein bisschen überlassen, mit was er arbeitet.
Ja.
Genau, und da ist halt so, da gibt es zwar quasi diese Prompt-Templates, heißt das bei denen?
In der JetBrains AI?
In der JetBrains AI, in die Settings vom JetBrains, da kannst du quasi dann sagen, hey, pass auf, nimm mal prinzipiell beim Generieren zum Beispiel von Java-Tests, nimmst das und das Prompt her, alles vordefiniert einmal und hängst überall dazu. Nur das ist was leider wegs nicht im Repository einchecken kannst, das ist nur lokale Einstellung.
Mhm.
Also ich habe nichts gefunden. Ich hätte JetBrains AI gefragt, ob er das einchecken kann. Der hat es zuerst geglaubt, dass man es einchecken kann und dann eigentlich ja nicht.
Mhm.
Genau, aber was auf jeden Fall dort funktioniert, die machen das halt über so Rules, heißt es dann.
Ja, das ist Dings Cursor immer gemacht hat, ja. Mhm.
Ja, vielleicht ist das eher Standard generell, weiß ich nicht. Wo es dann eben dein .ai Assistant, glaube ich, heißt der Folder, hast, wo die so Rules-File halt drinnen liegen. Und da kannst du dann aber auch immer sagen, hey, pass auf, das ist jetzt ein Rules-File, das gilt zum Beispiel für alle Dateitypen. Ja.
Mhm, mhm. Okay. Ja.
Das gilt zum Beispiel nur für Java-Code, ja, oder nur für Markdown-Code, whatever.
Mhm.
Genau. Und wir haben es jetzt einmal über den Weg gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben zum Beispiel Coding Convention schon gehabt in Markdown-Format, ja, im Root vom Projekt. Und diese Coding Convention haben wir jetzt einfach mal in ein Rule-File reingeben.
Ja.
Haben quasi die AI nur gefragt, hey, würdest du das jetzt ein bisschen umschreiben, ja, damit du da leichter tust oder so? Dann hat er das nochmal irgendwie durchknullt. Ja.
Das ist so geil, das Meta einfach.
Ja,
der, wenn so du geil, die AI sagst, schreib mir das bitte für die, oder was der so? Das ist überall so, wenn ich fürs Konfigurieren der AI die AI verwendet, weißt
du? Ja, voll. Und weißt, ich habe dann sogar gesagt, hey, weißt du, wir haben da in dem Projekt haben wir ja dieses Open Rewrite konfiguriert, gell? Magst du nicht sozusagen das Rule-File nur so anpassen, ja, dass du da mal gleich die wichtigsten Checks auch da mal so gleich drinnen hast, ja?
Vom Open Rewrite.
Und dann nicht erst danach über Open Rewrite,
ja.
Ausfinden musst, wenn du irgendwelche Checks halt dann verletzt, ja, irgendwelche Violations. Da. Ja, das ist so geil, ja. Das Meta-Ding. Ja, genau. Ja, jetzt machen wir es mal so über das Rule, aber das habe ich auch ganz interessant gefunden, dass du eigentlich dann vorher überlegen musst, okay, was gebe ich immer dazu, in den Kontext, ja, weil das landet im Endeffekt dann alles im Kontext der Anfrage, an das jeweilige Modell.
Das habe ich an dem Artikel eben ganz spannend gefunden, den du da,
genau, stimmt.
Weil auf das, also, ich habe nicht ganz durchgelesen, aber lass mir das von dir ein bisschen erklären und so, was da dann geht in dem Artikel, aber das Ding ist halt eigentlich wirklich genau das, was du jetzt gesagt hast, die Grundregel ist ja, man will ja den Kontext grundsätzlich einmal so klar wie möglich halten.
Mhm.
Ja?
Ja, voll.
Und weil sonst hat man Tokens die ganze Zeit, dann erkennen sie erst nicht aus, wenn er da Züge hat, ja. Aber er sollte genau das beinhalten, was wichtig ist. Ja.
Mhm.
Und jetzt tust du halt dann aber Rules und Skills und MCPs und Cloud MD und Agent MD und whatever alles rein, ja. Und dann hast du es einmal von Haus aus so aufblosen. Und dann sollte er aber eigentlich nur deinen Code lesen und das alles verstehen und dann wird es halt einfach irgendwann viel zu viel. Ja. Naja. Das ist echt ein schwieriges Ding. Ich meine, wie ich das bis jetzt nur gehabt habe, oder wir im Team, dieses Claude.md, das ist eigentlich, da ist ja der Claude jetzt an so einen eigenen Weg gegangen, weil alle anderen haben sich eigentlich auf das Agents.md geeinigt.
Ja.
Ja. Und das ist eigentlich schon was, was wir jetzt bei jedem Projekt, was aktiv bei uns jetzt in Arbeit ist, gibt es im Root-Folder halt dieses Claude bzw. Agents.md. Ich habe das jetzt auch so gemacht, dass ich das halt mit einem Symlink einfach gelinkt habe. Ja.
Mhm. Okay.
Also die beiden Files gibt es quasi, die haben halt denselben Inhalt. Ja. Damit halt, je nachdem, ob man jetzt mit Claude oder Codex oder whatever halt oder Gemini da arbeitet, jeder, was der Tool halt hernimmt, der das versteht einmal. Grundsätzlich, wo halt drinnen steht, in dem Projekt geht's um das und das macht halt das und das ist so Grunderklärung gemacht und ein paar
genau, ja.
Grundregeln halt einfach, ja. Da schreibe ich also Sachen ein, wie halt, das Jira-Projekt, was da dazu gehört, ist dieses und jenes und so weiter. Damit, wenn ich dann mit dem MCP sag, machen wir da ein Jira-Issue für das, dass er weiß, an welchem Projekt und so weiter halt. Ja, solche Dinge da drinnen. Aber dann, der nächste Schritt ist echt schwierig, da haben wir im Team auch noch nicht so den Ding gefunden, eben, wenn du dann zusätzliche eben Rules oder Skills oder Slash-Commands gern teilen willst miteinander, wo legst du die hin, weil es gibt ja auch bei jedem Lokal eben diese Hierarchie. Du hast einerseits das, was im Projektfolder liegt und du hast das, was in deinem Homefolder liegt sozusagen. Ja, die werden ja auch mit in Betracht gezogen. Und wie teilst du das halt ein bisschen oder wie scherst du das miteinander? Und jeder hat dann doch ein bisschen seine Preferences wieder und naja, es ist nicht so einfach.
Voll. Ja, und in dem Artikel da eben, den wir da eh verlinken werden, da haben sie es jetzt ein bisschen aufdrisselt, was überhaupt so die Möglichkeiten sind. Ja, also du hast das jetzt im Grunde eh fast alle genannt sozusagen, ja, und die listen das da halt so ein bisschen auf, aber was ist dann so ein bisschen so der Unterschied jetzt zum Beispiel zwischen einem Skill und zwischen einem Sub-Agent, was man quasi beides konfigurieren kann, das losläuft sozusagen. Genau. Ist eigentlich ganz nett durchzulesen. Ich meine, die sagen halt unterm Strich, okay, aus ihrer Erfahrung nach, oder die Autorin schreibt, dass halt aus ihrer Erfahrung nach, dass es am gescheitern ist, okay, man startet halt einmal mit einem, eben sowas wie mit einem Agents.md, ja, wo einmal, genau, und man nähert sich dann einfach an, ja, und im Grunde ist das, glaube ich, auch das, so wie es wir jetzt gemacht haben, ja, wo es halt relativ schnell natürlich dann draufkommst, ist, ich meine, jedes Projekt hat dann auch immer irgendwelche Eigenheiten. Zum Beispiel, weiß ich nicht, beim Testing oder irgendwie so, ja, dass du sagst, okay, hey, pass auf, für Integration-Tests leit's bitte von der Klasse ab, ja, und für Unit-Tests leit's bitte von der Klasse ab und die prinzipiell schreibst du das mit GUnit 5, ja, und für Assertions verwendest du nicht die GUnit 5 Assertions, sondern SRJ,
genau,
bla,
ja.
Bla, bla,
ja.
Weißt du, so Geschichten, das macht voll Sinn, glaube ich. Weil einfach.
Ich glaube, das habe ich auch in Cloud.md, also im Agents.md drinsteht, so Sachen, ja.
Ja, das haben wir quasi sogar in einem eigenen, also, ja, in einer eigenen Rule mehr oder weniger nochmal drin. Obwohl das, naja, eigentlich eher Teil von den Coding Conventions irgendwo ein bisschen ist, ja. Aber ich meine, auf das kommst du wahrscheinlich relativ schnell, auf sowas. Und dann, glaube ich, man mag ja eben, wie du gesagt hast, das in Content, man kann ja da jetzt nicht alles einwerfen, was einem jetzt irgendwie einfällt, ja. Aber man muss halt einfach, glaube ich, das sind so Stellschrauben, die man halt dann dran muss, ja. Wenn man dann draufkommt, okay, jetzt habe ich schon zum zweiten oder dritten Mal da Code generiert und ich muss da jedes Mal wieder das und das ausbessern, ja.
Ja.
Dann war es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, dass man sagt, hey, man nimmt das halt in den Persistent Memory auf, ja, wo er immer der halt dann liegt, in welchem Markdown-File. Oder whatever, ja. Genau. Aber ich schaue jetzt da gerade, weil die hat da so eine schöne Übersicht gehabt. Weiß nicht, hat sie nicht mehr drin oder ich sehe es gerade nicht. Da hat es so eine schöne Tabelle gegeben, wo überhaupt du so Persistent Memory ablegen kannst, zum Beispiel mit Claude, ja. Es gibt ja nicht nur das Claude MD, es gibt ja teilweise auch, glaube ich, dieses Memory MD. Dann kommt auch nur drauf, wo das dann liegt, das Zeug. Finde ich da jetzt gerade gar nicht mehr. Komisch. Okay, nein, muss ich nur schauen. Aber ist auf jeden Fall mal interessant durchzulesen, weil man da so ein bisschen so klare, ja, ein bisschen klaren Überblick einmal kriegt, ja.
Ich glaube, das werden wir morgen auch nochmal, oder das lesen wir auch nochmal alles genau im Detail durch. Das ist schon interessant, die Hierarchie da dann, ja.
Was ich mir halt auch bei den Skills gedacht habe, ja, bei Skills ist ja, war es ja dann auch voll interessant in Wirklichkeit, oder, wie soll man sagen, wenn du in einem Projekt halt Skills verteilen magst, müsstest du eigentlich auch für das CLI-Tool, was dann im Hintergrund halt verwendet wird, ja auch irgendein Möglichkeit haben, wie es das halt im Team dann verteilst. Also,
ja.
Weißt, weil es ich habe jetzt zum Beispiel ein paar so Skills geschrieben, wo ich mir aber eigentlich davor das CLI-Tool vibe-codet habe.
Genau.
Und das habe jetzt aber natürlich nur ich, das Binary, irgendwo umeinander liegen und dann denkst du halt so, ja, okay, ich meine, jetzt auf Homebrew releasen ist vielleicht da ein bisschen zu viel des Guten. So, aber wie verteilst du es dann, weißt du?
Ja. Das ist genau die, also das ist ja witzigerweise, wenn wir sind ja da ein halbes Jahr später dran wie der Peter quasi. Weil der Peter das ist genau das, was er mit OpenClaw halt gemacht hat.
Ja, voll.
Also er hat dann gesehen, okay, damit ich sowas bauen kann, was ich haben will, nämlich so einen Agent, der halt quasi wie eine Krake alles bedienen kann, was ich halt bedienen möchte, ja, brauche ich lauter so CLI-Tools, so kleine, so Skills halt, wo der Skill MD quasi beschreibt für den Agent, wie das CLI-Tool zu verwenden ist, ja, und ich muss natürlich auch das CLI-Tool ausliefern. Er hat halt diesen Weg mit diesem Claw-Hub quasi und so weiter dann auch gemacht, wo eben die Leute einfach eine Skills hochladen, also einerseits die Beschreibung, und der downloadet sie dann über npm-install oder brew-install oder was halt diese Binaries, diese ausführbaren Sachen halt. Ja. Und genau das brauchst du halt einfach, ja. Und wenn du im Team halt sowas teilen willst, ja, okay, kannst du natürlich jetzt im Team in der Enterprise, in der Firma intern auch anders verteilen, als wie über Ding, über Node.js und npm Package Repository oder whatever, ja. Aber irgendwo müssen halt die Leute an das CLI-Tool kommen, ja, das stimmt.
Ja, genau. Weil das ist auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe, also, ich meine, Skills kannst du jetzt, glaube ich, meines Wissens jetzt bei JetBrains eher nun nicht eintragen oder so. Mhm. War man, glaube ich, oder muss man, glaube ich eher nicht. Aber bei Claude Code geht's halt, natürlich. Und ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass das, wie du, glaube ich, auch schon mal gesagt hast, den einen von den letzten Podcasts, mit so einem CLI-Tool funktioniert es in Wirklichkeit viel besser als wie mit so einem MCP-Server. Ja?
Das ist also, der Peter eben, das habe ich von Peter halt übernommen einfach. Er sagt halt, MCP ist auch dead, ja, CLI, ja, ist so. Skills und CLI-Tools sind the future, ja.
Ja, voll. Und es ist ja wirklich faszinierend, was sich der im Grunde anhand von der Help einfach von dem CLI-Tool aussieht, weißt du?
Ja.
Weil ich habe mir, das habe ich die Kollegen dann am Freitag nur geschickt, quasi so am Freitagnachmittag, so quasi wie soll man sagen, die letzten Arbeitsstunden, mal so ein Gyro CLI-Tool einfach geschrieben. Der tut im Grunde nichts anderes, als wie halt Tickets auslesen, also da kannst du ein paar Parameter mitgeben. Und Ticket und auch Details zu einem spezifischen Ticket halt auslesen, ja. Und in Wirklichkeit, wenn du das dann als Skill reinwirfst, ist das halt so geil, weil er dann halt automatisch, sobald du das Projektkürzel von deinem Jira-Projekt halt dann ergibst, ja, schaut er halt dann auch mit dem Skill nach sozusagen. Ja. Und verwendet in Wirklichkeit das Tool halt im Hintergrund. Und da hat's bei dem Tool, das haben wir natürlich auch vibe-coden lassen, ja. hat er quasi auch ein Kommando, also ein Subkommando gehabt mit, da kannst du einfach die JQL übergeben, also die Jira Query Language.
Genau, ja.
Also, und ich habe ihm dann eingeschrieben, ja, liste mir alle Tickets auf von André Steingrass, die gerade in Progress sind. Und er verwandelt das halt dann auch einfach in eine JQL-Anfrage.
Ja.
Das ist halt so hart, ja. Obwohl das Programm selbst, ja, das CLI-Tool, nichts da irgendwie in die Richtung drinnen hat, ja, da gibt es halt einfach nur eins zu eins weiter.
Ja.
Es macht halt einfach die, Cloud Code oder das LLM sozusagen, dass das halt aus der Sprache dann wirklich in diese strukturierte Query Language umwandelt.
Ja. Also, der Peter hat jetzt auch, das habe ich dann auch, was ist, war schon im Dezember oder irgendwas, ist es vorbeigelaufen, ich finde jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Aber es gibt ja da eben, und jetzt ist mir auch klar, warum man das tun hat, irgendwo von jemand anderen schon uralt halt auch so eine Guideline on how to write good CLI Commands oder CLI-Tools, weißt, die eben quasi wie das auch die Hilfe und dir das alles erklären muss, so quasi. Ja, also die sind nicht, das hat, kennst du eh, was, wenn du halt einfach irgendein Linux-Kommando eingibst und Help eingibst und wie halt der jeden Command und alles, zu jedem Command kannst du wieder Help aufrufen und so weiter halt, ja. Und wenn du jetzt halt was vibe-codest und wenn du die Sachen schaust, was der Peter da gewibe-codet hat fürs Cloud-Ding eben, jedes Ding halt irgendwie, schaut genau gleich aus von der Struktur her, wenn du da Help aufrufst. Ja.
Ja.
Und du kannst da wirklich ins Detail bei jedem Command reingehen, der erklärt dir das alles über die Help ganz genau. Und das ist einfach für einen Agent so hilfreich. Es schaut er sich halt einmal an, ja. Und wenn er was nicht weiß, schaut er sich das nochmal an, aber dann, der findet immer raus, was er da eingeben muss.
Ja. Also, ich habe jetzt schon zwei so Tools, vibe-coded. Einmal für das Ticket und andere, das andere für so To-Dos, ja. Und ich meine, ich weiß, ich habe jetzt noch nie eingeschaut, wie das er macht beim OpenClaw, ja, in welcher Sprache und so, aber ich habe halt jetzt immer Go verwendet.
Ja.
Und bei Go ist die Qualität, ja, wie er das generieren kann, wirklich echt brutal gut, ja. Also das Jira CLI Tool, das war wirklich, also ich habe wirklich auf die Uhr geschaut, ja, das hat jetzt 7 Minuten gedauert, ja.
Ja, ja.
Bis, und da hast du aber nichts, da habe ich keine einzige Zeile nur irgendwie anpasst, weißt du. Das war echt brutal gut, ja.
Ja.
Und bei Go gibt's ja, da verwendet er dann auch automatisch beim Vibe-Code.
Ich hab's offen vor mir, ich wollte es gerade sagen.
Genau. Das Cobra, oder?
Genau. Cobra, ja, und genau. Viper. Ja?
Ja, genau.
Das ist, und das hat sich, das hat er vorautomatisch bei mir auch bei jedem CLI-Tool, was ich bis jetzt bastelt habe, weißt du, in Go hat er gleich die Dinger eingebunden halt, die zwei. Ja. Und damit entsteht gleich so eine geile Hilfe und alles. Ja, und ja, diese Argumente-Eingabe und so weiter halt einfach, das Command-Line-Interface wird mit dem voll geil.
Voll, ja. Ja, sehr geil, ja. Oder du hast da gleich die, ja, generiert da dann auch gleich diese, so ein Completion-Script, was der für Z-Shell oder Fish-Shell etc., weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast.
Ja.
Das ist ja auch voll geil, ja, genau. Weil dann generierst du da einmal halt das Script, hängst das eine oder legst es halt in den Ordner von der Shell, der halt dann automatisch geladen wird, und dann hast du da gleich die Auto-Completion für das Kommando im Terminal drin.
Ja.
Ja,
das brutal. Viper ist quasi vom gleichen Typen, das ist halt für die Config, weißt du, das gleich so ein .config-Folder im Home und so hast, wo es die Config von dem CLI-Tool ablegt.
Ja, stimmt, da hat man dann eh die ganzen vom Jira die Keys, also nicht die Keys, aber den API-Key und so weiter in so einer so Config eine da. Ja, voll klar.
Und ich habe mir da zum Beispiel mit dem Tool ein Timer-CLI programmiert, weißt du, was quasi unser REST-API aufruft, ja. Und dann kann ich halt sagen, hey, wie lange habe ich letzte Woche an dem Projekt gearbeitet? Und da fragt man das aus der Timer REST API ab und so. Ja? Und das ist the way. Ich brauche keinen MCP-Server bauen für Timer. Ja? Sondern du nimmst halt so ein CLI, was das habe ich jetzt gerade auf GitHub einmal in einem Private Repo noch, aber das möchte ich eigentlich ausbauen zu dem richtigen Timer CLI Client einfach, damit ich über meinen Agent halt Timer abfragen kann. Oder auch die Arbeitszeit starten oder stoppen oder sowas kann.
Ja, voll.
Ja.
Und weil du zuerst gesagt hast, du findest das Meta-Ding so geil, ja, das habe ich dann auch bei dem ersten Skill dann so cool gefunden, weil du kannst im Endeffekt dann hergehen und sagen, bei deinem Cloud-Chat so oder bei deinem Cloud-Code, sagst so, erstell mir da mal bitte einen Skill, ja, schau dir mal an, da habe ich da das Tool, ja, das macht das und das so ungefähr. Und er generiert da im Grunde dann den Skill eigentlich, ja.
Genau, gibt's ja einen Skillmaker quasi und zwar, ja?
Ja, ja, voll. Das ist echt so hart.
Ja, das ist echt, das ist Wahnsinn. Aber was ich noch sagen muss, wenn du jetzt sagst, ich meine, das ist eine gute Übung, wenn man das selber baut, aber CLI für Jira würde ich mir keine selber bauen, weil da gibt's ja sehr gute.
Da gibt's ja, ja, ich weiß ja.
Also auf GitHub oder diese Jira / CLI, also Jira.
Mhm, stimmt, ja, haben wir schon mal gehört, die hast du noch mal eine in die. Ja, voll, aber was du, beim eigenen Tool, da kennst du dich halt dann aus,
dass
du selber vibe-coded hast.
Genau.
Oder auch nicht.
Nein, ich meine, das ist auch so ein Ding, Jira verwenden die eigentlich nur über den MCP-Faltlässchen, über den offiziellen, aber ich glaube irgendwie, das wird sich auch irgendwann aufhören. Ja,
ja, ich weiß nicht, bei den MCP, ja, voll. Ich bin mir bei dem MCP-Zeug, also man müsste das einmal, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, einmal wirklich mit, oh, wie heißt das, Kommando-Kontext-Status, glaube ich, oder so, im Cloud Code einmal tracken, was der wie viel an Tokens, dass er da eigentlich dann immer reinwirft, sozusagen in den Kontext.
Ja, ich meine, bei mir merkst du schon, weißt du, wenn ich so Atlassian-Sachen aufrufe, das geht schon relativ schnell, weißt du, also JSON, was er da baut für das, dass er da jetzt ein Issue erstellt, oder das ist jetzt nicht mega groß, weißt du, da ist wirklich nur das Wesentliche drin, da schreibt halt die Summary ein bisschen eine Beschreibung und so, ja, oder wenn er so eine Query macht, das ist jetzt nicht wild, ja. Also man sieht ja, was er da hin und her schickt, da immer so, wenn man mitschaut. Ja.
Ja. Mhm. Ja. Ja, okay, aber ja. Mhm. Aber ist natürlich geil, jetzt was, wenn du gerade die CLI-Tools halt eben so Vibe-coden kannst, das dauert halt dann 7 Minuten und dann hast du das Tool. Das macht halt genau das, was du quasi für deine Anwendungsfälle halt brauchst, ja. Da brauche ich mir nicht einmal irgendeinen schwindeligen MCP-Server noch aufsetzen.
Nein.
Oder weiß ich nicht.
Aber auf der anderen Seite.
Ja.
Ist das schon ein bisschen hart irgendwie für mich? Wie geht's dir da dabei? Aber jetzt baut sich halt jeder sein Jira CLI Server.
Ja, das ist schon hart.
Das ist schon hart. Früher hast du halt auch ein Source-Projekt gehabt, was das, wo ein paar Leute zusammengearbeitet haben, das ist was Gescheites rausgekommen. Aber das brauchst du eigentlich gar nicht mehr, weil innerhalb von ein paar Minuten du sagst, was das Ding baut.
Ja, da hat's so ja, ja, das ist ja super, dass du das sagst, weil, hat's ja auch so ein bisschen eine Kontroverse gegeben, mit Tailwind CSS, oder? In den letzten, Wochen so irgendwie, also
das ist ja eins
von den bekannteren CSS-Frameworks in Wirklichkeit, was eh voll viele Projekte halt einsetzen, ist halt auch selbst ein Open-Source-Projekt.
Ja.
Und denen, also, ja, wie gesagt, ist halt selbst ein Open-Source-Projekt und ich glaube, der hat, ich weiß nicht, wie viele Entwickler waren das? 6 oder irgendwie so? 8? Keine Ahnung.
Ja, ich hätte das gar nicht gewusst, dass da eine Firma dahinter steckt.
Ja, also. Genau. Und da steht halt wirklich eine Firma dahinter und die machen halt eigentlich das Geld, indem sie dann zum Beispiel in einer Doku halt darauf hinweisen, hey, pass auf, es gibt halt jetzt noch, also es gibt von uns quasi nur einen kommerziellen Support oder es gibt die und die und die Templates, ja, die du halt gegen ein Entgelt dann auch kaufen kannst und so, ja.
Ja.
Und dann hat's quasi einen Pull-Request gegeben von wem, der sozusagen in das Projekt diese LLMs.txt hinzufügen wollte.
Ja.
Das ist quasi so wie die Robots.txt früher.
Mhm.
Quasi ein TXT für so KIs halt, die da bei der Seite vorbeikommen, wo du halt einmal ja, so Basisinfo halt zur Verfügung stellen kannst, um was das da halt geht. Ja. Und dann ist das lang quasi nicht gemercht worden. Ja. Und dann hat sich halt der Lead von dem Projekt halt gemeldet und hat gesagt, nein, das macht er nicht, ja, weil so irgendwie finde jetzt gar nicht so geil, ja, dass wir jetzt die KIs da jetzt auch noch unterstützen, dass nur besser jetzt irgendwie Infos abgreifen, weil er hat jetzt gerade das Problem, er muss jetzt irgendwie wie viel Prozent, 75% seiner Belegschaft entlassen.
Ja, ich glaube von den 6 Entwickler 4 oder sowas, ja.
Genau. Ja. Weil die halt extrem sehen, und das ist jetzt auch der Punkt, auf den ich kommen mag, ja, weil du natürlich jetzt je mehr, dass du jetzt KI einsetzt, ja, und dir da jetzt Code generieren lässt, ja, oder, also auch wenn es nicht komplette Projekte sind, aber, ja, dann schaust du dann nicht mehr in der Doku nach, ja, du als Mensch, sondern dann lässt du halt den Tailwind CSS, Code quasi, einfach generieren, ja. Aber wenn dann keiner mehr nachschaut, dann können sie halt auch nicht andere Zusatzdienste bewerben, ja. Und einer Modell oder einer Modell, mit dem sie halt bisher, einer Geschäftsmodell, mit denen sie halt bisher ein bisschen Geld noch verdient haben, ja,
genau.
Bricht halt dann auch weg.
Ja, weil das Problem, oder was ich so mitgekriegt habe, ist auch immer irgendwo gehört nur, aber das Ding war, ein Geschäftsmodell war auf Truck, auf dem aufgebaut, dass in der Doku quasi eine Angebote drin waren, halt eine Eigenwerbung für Sicherheit. Und aber dadurch, dass so wenig Leute, immer weniger Leute in die Doku geschaut haben, weil sie es nicht mehr müssen haben, weil die LLM halt gewusst hat, wie man Tailwind macht, ja, haben sie halt quasi keine Views mehr auf der Doku gehabt und damit hat er die Werbung nichts mehr gebracht, so quasi.
Genau.
Ja. Da an der Stelle nochmal erwähnt, habe ich sicher auch schon irgendwo erwähnt gehabt, es gibt ja dieses context7.com, das ist, da gibt's auch ein MCP eben dafür. Und das ist also eine Sammlung von eben alle diese Files für eben Dokus von Libraries und Frameworks. Ja. Da, wenn man da drauf schaut, ist eher, glaube ich, auf der ersten Seite popular ist Tailwind, der gleich an Platz 10 oder irgendwas, ja. Weil das ist so kondensierter Doku halt für AIs. Ja, die ganze Doku abgelegt in so einem Format, dass es halt wirklich wenig Tokens braucht und für die AI verständlich ist. Ja. Und das war im Prinzip auch mit den LLM-TXT dann auch gemacht, ja, dass er das da reinhaut, dass das schneller lesbar ist.
Ja, voll. Also das ist sicher was, ich finde es jetzt gerade nicht mehr, aber mir ist jetzt da die Wochen einmal ein Bericht untergekommen, da hat es auch so eine Studie gegeben von irgendeiner Universität, die halt dann analysiert haben, dass jetzt eben mit Aufkommen von diesen ganzen Coding-Agents halt Ja, einfach die Beteiligung an den Open Source Projekten auch schon merklich halt sinkt, ja. Naja, also was ich mir sehr gut irgendwo halt dann vorstellen kann, ne? Also eben mit diesem Gyro-CLI zum Beispiel. Also wenn das so unaufwendig wird, ja, dass du halt du deine paar Command-Line-Tools einfach so generieren lassen kannst auf die Karre, was wahrscheinlich, wo es generieren schneller geht, als wie das, dass du das bereits bestehende Open-Source-Ding halt zum Laufen kriegst oder mal verstehst, weißt. Ja, puh, ist halt, und was wahrscheinlich auch interessant wird bei den Open-Source-Projekten, ist halt, ja, wie die halt dann mit den ganzen MRs, PRs halt umgängen, die halt so vibe-coded halt irgendwie daherkommen dann.
Genau, das ist das Nächste, wo auch schon viele sagen, wie viel Slop da daherkommt quasi, ja, dass die halt einfach schon quasi DDoS-Attacken haben, teilweise von, ja, Pull-Requests oder halt, ja, Merge-Requests, die aber eigentlich nicht zum Mergen sind, weil, ja, die halt einfach sloppy gemacht worden sind. Ja.
Ja. Ich meine,
Naja.
da muss ich sagen, da haben eh wir auch so ein bisschen so die Diskussion gehabt, ja, weil es ja so ein bisschen eine Büchse der Pandora ist, was man halt da jetzt öffnet, ja. Also wenn du jetzt in einem Team bist und dann gibst du halt die Leute die Möglichkeit, dass du jetzt eigentlich mehr oder weniger alles generieren, ja, hast natürlich die Gefahr, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der halt dann sich denkt, ja, passt, ja, dann generieren wir es halt und machen wir halt in MR so, ja. Also da haben wir eher, genau, dann nur mal gemeinsam gesagt, nein, hey, also es muss schon noch so sein, dass man jetzt nicht irgendwelche Qualitätsanforderungen, die wir davor schon auch gehabt haben, ja, jetzt wieder zurückstellen, ja, zum Beispiel, dass wir halt irgendwie das gut getestet haben, etc. Das muss natürlich schon alles noch gewährleistet sein, ja, auch wenn man ja, irgendwo mit einem generierten Code halt
Ja.
weiterarbeitet,
In
ja.
gewissen Bereichen macht es ja auch möglich, die Qualitätskriterien eben zu erhöhen, weil es lässt sie besser einfach auch schneller Tests schreiben.
Ja, das ist
Ja.
das Nächste, dass du eigentlich die Tests auch generieren kannst, ja.
Genau, genau. Gut sogar eben. Manchmal
Ja,
muss man
voll.
natürlich auch drüber schauen, dass er nicht einfach was macht, was sowieso immer grün ist, ja. Und was auch natürlich super gut funktioniert, ist einfach gewisse Dokumentationen machen, die man vielleicht vorher als Entwickler nicht so gern gemacht hat. Ja, zu sagen, hey, ja bitte, super, dass es jetzt funktioniert, alles ist grün, läuft und tut, was soll, aber bitte tut dann da die Methode, wenn du bei da noch ein bisschen was kommentierst, war bitte super, weil das ist nicht so verständlich, warum das und das so ist. Ja, dann schreibt er da das noch schön dazu. Ja, was ich
Ja,
jetzt auch
voll.
schon ein paar Mal gemacht habe, ist einfach auch, ja, ein Kollege kommentiert halt auf einem Pull-Request und sagt halt, naja, da war ein guter Code-Kommentar, damit man das auch noch verstehen kann, dann spart er mal. Und dann sage ich, ja, der Kollege macht auf der Zeile 87 in dem File, war ein guter Code-Kommentar, machen wir bitte an. Ja, macht aber auch einen ganz einen guten, wirklich, ja. Ja.
voll. Ja, es ist einfach.
Ja.
Ja, interessant, ja.
Ja. Ja, es ist exciting times. Es ist halt, man hat ein gewisses, es ist nicht nur positiv alles natürlich, man muss schon, es entwickelt sich alles gerade so krass in der Softwarebranche halt, dass man gar nicht genau weiß, wie man das selber mal betrifft, so richtig, ja. Weil eben, ja, man sieht halt, der Code wird irgendwie gefühlt, man merkt es selber, weniger wert wieder, weil er einfach ein
Ja.
Wegwerfprodukt wird wieder. Das Ding generiert das in 10 Minuten und macht tausende Lines of Code und wenn es ein Schaß ist, lösche ich es halt wieder. Ja, und wenn ich mir selber gar was bauen will für eine Aufgabe, dann machen wir es halt schnell, lassen wir es bauen und dann haue ich es wieder weg, brauche ich nie wieder oder so. Also
Ja.
das ist schon, der Code wird noch kurzlebiger irgendwie gefühlt oder noch weniger wert irgendwie. Ja.
Ja, es wird einfach leichter quasi, das ist halt jetzt wieder, naja, was heißt eine, aber ein paar Stufen drüber, über das, was es halt bisher gegeben hat,
Ja,
oder? Ich denke
genau.
mir halt, keine Ahnung, früher haben sie halt irgendwie mit Assembler halt irgendwas programmiert, ja, und dann ist die erste Programmiersprache dahergekommen.
Ja.
Da wird halt dann auch jeder gesagt, dann, boah, ja, schau da mal das an, das ist ja Wahnsinn, da können wir gar nicht mehr so detailliert und hin und her, wir sollten das verwenden und wie können wir da optimieren und bla bla bla.
Man merkt einfach, dass du auch
Ja.
schon ein paar Jahrzehnte in der Branche bist, ja.
Ja.
Aber nein, wirklich, ich hau jetzt einen Link ein, ich habe mir das jetzt auch mal gehört. Da war der Grady Booch quasi im Pragmatic Engineer zu Gast.
Ah,
Die
geil.
Woche davor war der Steinberger Peter, das habe ich mir auch gehört, ja. Und dann habe ich mir das auch gehört, weil ich den Podcast abonniert habe. Und der redet eben genau das über, der sagt halt, okay, wir sind jetzt in der vierten Phase dieser Entwicklung von Coding halt, ja. genau das, was du jetzt auch gesagt hast, ja, von der Assembler-Programmierung weg zur höhersprachigen, höherlebigen, ja, und jetzt sind wir halt in den nächsten, wo es halt wirklich jetzt Englisch ist, die beste Programmiersprache so quasi.
Man
muss das so betrachten, ja.
Ja, wir haben da heute beim Mittagessen bei der Familie auch ein bisschen drüber geredet, aber es ist halt dann trotzdem, du brauchst schon noch viel Expertenwissen trotzdem. Ja. Also du brauchst einmal überhaupt das Wissen zum Beispiel, dass sowas wie, was heißt jetzt überhaupt CLI, ja? Dass sowas überhaupt wie so Programme gibt, die halt dann vom Terminal ausgestattet werden, etc. Oder wie würde man die normalerweise halt machen, wenn man jetzt nicht die Hilfe hätte, etc. Und man braucht ja irgendwo, denke ich mal, darum hat das mit dem Plan-Mode und so, ja. Also du musst ja ungefähr auch immer wissen bei diesen ganzen Tools, okay, in was für Richtung will ich? Also, weißt, wohin soll es gehen, sozusagen? Und wir wissen das halt.
Ja.
Weißt du, das halt jetzt mehr oder weniger von der Big gelernt hast und du hast das wie der Höhlenmensch halt selber jetzt irgendwie jede Zeile obikodiert.
Ja.
aber halt einer, der jetzt quasi gar nicht aus dieser, gar keine Ausbildung oder irgendwas hat, ja, in dieser Software-Entwicklungsschicht, ist halt, glaube ich, nicht zu verwenden in Wirklichkeit. Also du weißt ja gar nicht, wo du aussitzen sollst wahrscheinlich.
Nein.
Also man braucht schon ein Expertenwissen, aber ja, was der, aber ob es dann nur so relevant ist, ob es dann halt dir ein Java-Programm generierst oder Golang, weil du es ja eben Mac generieren lässt, ja.
Ja.
Und prinzipiell so ungefähr ja du lesen kannst, jede Programmiersprache. Das ist halt dann die Frage in Zukunft, ja.
Ich habe das da extrem gut gefunden, immer was der Nvidia CEO oder mit dem Interview gesagt hat, muss ich nochmal den Link zu dem YouTube aussuchen, aber der hat ja gesagt quasi, the purpose of a software engineer is to solve known problems. Ja, and to find new problems to solve. Und coding is nur one of the tasks. If the purpose from a software engineer is not coding, yeah. If your purpose is literally coding, someone tells you what to code, dann wirst du vielleicht replaced von AI, ja. Aber ein Software Engineer tut ja normal viel mehr, der überlegt sich wirklich die Probleme und was die Lösung des Problems ist. Ja, und nur weil er jetzt dann nicht mehr so viel wirklich in die Tastatur hauen muss und wirklich einzelne Zeichen, die Codes anschreiben muss, das ist ja, das beschleunigt ja nur den Prozess des Lösen des Problems sozusagen.
Ja.
Ja?
Naja, viel.
Und diese Dinge werden immer noch gleich bleiben. Ich bin ja, es ist ja das, was mir so taugt extrem gerade, dass ich eben in der Lage bin, so viel besser und schneller noch Probleme, die ich immer schon gehabt habe, die ich immer gestört habe, wo ich gern was hätte dafür, was das Problem löst, lösen kann endlich. Ja, weil ich hätte mir nie so Timer CLI Go-Ding so schnell schreiben können, wie ich es jetzt schreiben kann. Und ich kann es aber auch beurteilen, und wenn ich mir den Code anschaue, okay, es geht mir ein, was das Ding tut und warum das so aufgebaut ist und was er für Libraries verwendet, für das und das. Ja, und ich kann es verwenden und ich sehe, es tut dann das, was ich will. Ja, also das ist doch voll geil, weil ich einfach so schnell jetzt an diese Sachen basteln kann, mir bauen kann. Ja.
Also, ja, voll.
Und ich kann's
was ja eigentlich, ja, genau, voll. Was das händisch machen würde, ist alles eigentlich relativ langweilige, mehr oder weniger Tasks sind, ja, wo du eh nur 100, also,
was du halt früher alles zusammengekugelt hast.
Das ist ein Go-Programm, ja, genau.
Mal schauen, was brauche ich da für Dependencies, weißt du, was für eine sind, gibt's da am Markt, welche sind gut fürs Ablegen von Config, welche für den, bis ich mal weiß, weißt du.
Ja, voll. Ja. Ja, musst du mal die Cobra-Library durchlesen, wie funktionieren die überhaupt, wie baue ich das jetzt überhaupt ein, etc., dann probierst du das dreimal, bis du es dann zum Laufen kriegst, ja, das spaßt da halt alles.
Das spaßt da einfach alles, ja.
Man, interessant wird es dann halt bei so längeren Betrieb halt dann von Software, ja, obwohl ich da auch zum Beispiel, das habe ich interessant gefunden, eben in diesem Programmierbar-Podcast, die eine von Microsoft, die hat halt auch erzählt, dass sie zum Beispiel auch für eben so Agent-Teams teilweise einfach auch einsetzen, was der zum Dokumentieren von Bestandssoftware.
Ja, ja.
Das heißt, dass da gesagt wird, dass jetzt haben wir da irgendwie so ein COBOL-Programm bei einer Bank oder so. Was heißt, es gibt nur mehr irgendwie einen 70-jährigen Programmierer, der noch da ist, den man noch so irgendwie nicht in Pension gelassen oder so, oder der von der Pension aus da irgendwie noch einer hilft, ja, aber sonst gibt es irgendwie keinen, weil der sich so richtig auskennt. Ja, dann lassen sie es halt einmal so dokumentieren zumindest einmal, ja, dass zumindest mal was haben, was die was aussetzen können dann.
Ja, ja.
Genau. Oder sie hat auch gemeint, dass zum Beispiel auch so esotypische Maintenance-Geschichten vielleicht, ja, dann auch in die Richtung gängen, dass du dann einfach sagst, da, schau her, wir haben da jetzt, keine Ahnung, Hibernate 5 auf 6 Upgrade, sag ich mal, schau her, da ist die Hibernate 5 Doku, da die Hibernate 6 Doku, es müssen alle Tests grün durchlaufen, let's go.
Ja, ja, genau, ja. Das ist auch was, was echt, ganz wichtiges Ding ist, was der Peter jetzt ein paar Mal gesagt hat, der Peter ist ja, ich beneide ihn dann natürlich ein bisschen, weil er halt in dem vollen, mein Vibe-Coding ist nicht, sondern er ist halt in einem Bereich drinnen, wo er halt jetzt total frei so seine Sachen baut auf grüner Wiese halt, ja, und eben nicht mit so großen Altlasten beschäftigt ist, ja, aber er sagt halt, ja, er schiebt quasi Code, den er nicht einmal liest teilweise. Ja?
Ja.
Ja. Und wie macht er das? Das erklärt er natürlich schon irgendwie auch wieder engineering-mäßig. Er schaut natürlich, dass der Agent, der das baut, ein ziemlicher Closed Loop hat. Ja? Das heißt, eben wie du gesagt hast, wenn dem Agent sagen kann, ja, du musst halt schauen, dass die Tests grün sind am Ende, dann passt's für mich. Ja? Weil ich die Tests vorher schon geschrieben habe irgendwann, ja, oder weil wir vorher mit Non-Tests oder quasi Requirements erstellt haben, die du in Tests gegossen hast und dann, dass du so lange das Ding bauen, bis das halt die Requirements erfüllt in die Tests, ja, dann braucht er quasi ein mehr, der das nachher nochmal ausführt, weil ja eh der Agent lokal die Tests dauernd alle ausführt, ja, und das ist ja so geil, wenn du das schon mal, das ist, ich hab da so, teilweise fällt dann einmal der eine Test oder irgendwas, der führt dann den einen Test so automatisch so lange aus, quasi, bis er ihn halt gefixt hat, ja, er muss ja nicht immer die ganze Testbibliothek ausführen, ja, wenn ich dann sage, okay, jetzt darf man nochmal generell alle ausführen zum Ende, okay, und es fällt wieder einer, schaut das an, da fällt noch einer, dann findet er ja selber aus, welcher das fällt und warum der fällt und dann führt er halt nur noch den einen Test aus, bis das wieder funktioniert, ist echt krass, also wenn die Loop passt, ja, was natürlich wiederum bei so CLI-Tools einfacher ist und so Backend-Sachen als wie bei einer Web-UI oder so, bei der irgendeiner UI, ja, weil das zu validieren, dass die UI so ist, wie es sein sollte und so, schwieriger ist, ja, auch da gibt es Ansätze mit Browser-Steuerung und so weiter und die Browser-Screenshotten und so schauen, passt das jetzt eh so, aber es ist jetzt schwieriger, aber wenn du wirklich schöne Tests hast, dann ist das super eigentlich mit einer CLI, mit einer Agent, ja.
Ja, die von Microsoft hat das eh so beschrieben, so in die Richtung, ja, dass sie halt auch immer sagen, okay, trotzdem, ja, diese ganzen AI-Tools, die sind halt trotzdem so nicht deterministisch, ja. Also, kann sein, dass du für die gleiche Anfrage quasi komplett unterschiedliche Antworten dann teilweise kriegst, ja, oder keine Antwort oder irgendwas, ja.
Ja.
Aber so in die Richtung ist ja wurscht. Also, man muss halt trotzdem diese deterministischen Tools, die man jetzt schon haben, und da gehört halt eben Testen dazu oder die ganzen Testsuiten, die wir haben, etc.
Ja.
Diese ganzen Mechanismen, die man halt jetzt über Jahrzehnte in die Softwareentwicklung halt eingeführt hat, ja, mit Code Reuse etc., das muss natürlich halt schon alles beibehalten, um halt den Standard zu halten.
Genau, genau, ja.
Genau, und das beim ist genau
Code
der Punkt.
Wäre es eben auch sowas, das würde mir auch gefallen, dass ich das geht halt leider über Bitbucket noch nicht gescheitert, dass du irgendwie einen Agent hast, der zumindest mal Grundreview immer macht da, ja?
Ja, voll. Ja, da haben wir.
Auf andere Kriterien halt irgendwie basierend wieder, weißt du? Bevor irgendwie wieder ein Mensch dann sagen wir so, ja, das entspricht aber nicht unseren Regeln oder das ging jetzt schöner so oder whatever, ja?
Ja, ich hab da geschaut, da gab es ja, wie haben wir GitLab, da gab es ja so Claude Code Plugin, glaube ich, sogar in GitLab. Was, und der hätte es quasi als Feature, so MR-Review-Geschichten, aber da bin ich mir ziemlich sicher, also ich meine, das ist aufgelegt, ja, dass das kommen wird oder eh schon da ist.
Ja.
Aber ich glaube, das Problem haben wir einfach früher, dass einfach in Wirklichkeit dann teilweise halt Zeiten sind in einem Projekt, wo die Leute nicht wirklich Zeit haben, dass sie nur Code-Reviews machen, also MRs auch schon für andere die ganze Zeit, wo es viel Sinn macht, dass einfach einmal die ja, so die 0815 Punkte oder vielleicht sogar tiefer einfach einmal in der ersten Runde von der KI abgecheckt werden.
Ja.
In der ersten Review-Runde.
Genau, ja.
Macht viel Sinn.
Ja.
Wird viel
Das
viel
ist eben auch wieder sowas, was bei GitHub natürlich ziemlich easy da ist einfach, ja. Bei Bitbucket hört man nicht so wirklich, ja. Das stört mir aber. Ja, krass, ja.
diese Schleifen, die du da gesagt hast, ist das nicht diese Ralph Wiggum Loop, oder?
Nein, die Ralph Wiggum Loop ist wirklich so dumm, halt einfach Token verbrennen eigentlich. Macht das 1000 Schleifen lang, bis das, weißt du, oder 100 oder wie auch immer. Nein, er macht schon wirklich halt, du sagst dem halt beim Planen schon oder beim Spezifizieren, die und die Tests oder für die Tests dann auch nachher aus und so weiter. Schau, dass die Tests grün bleiben. Okay. Weil das tut er auch nicht immer von selber, ja, sondern er baut halt was und dann musst du sagen, dann führe ich die Tests, sondern ich sag's dir mal gleich dazu. Und wichtiges Kriterium ist am Ende, die Tests müssen grün sein. Dann führt er es halt auch aus am Ende. Ja. Mhm. Ja, nur so einfach halt, ja. Dass du irgendein Kriterium hast, wo halt die AI sich selber dann auch ein bisschen validieren kann, lokal gleich. Ja. Aber da kann ich echt empfehlen, auch, der hat mir sehr gut Spaß gemacht, da der eben von dem einen Podcast, wo der Grady Butch jetzt war, die vorige Episode, da war der Peter zu Gast, und da hat er eben auch ausführlich über das Design, über das Gerät da, wie er da jetzt dann so arbeitet, ja.
Okay. Mhm. Ja, können wir noch ein wenig drüber reden, über OpenClaw. Hast du schon ausprobiert?
Ja, natürlich, ja. Ja, generell, es ist ja so krass. Also ich bin jetzt, mein Riesentopic haben wir jetzt gar nicht gekommen, was ich mir heute eigentlich vorbereitet hätte, auch was ich ein bisschen erzählen wollte.
Oh.
Spiel ein bisschen ein in das OpenClaw. Ich meine, kurz zum OpenClaw nur mal sagen, im Endeffekt, ich hab's etwas, was mir extrem beschäftigt hat, jetzt schon Ende letzten Jahres. Ich wollte eigentlich auch schon immer meine ganze Organisation und Planung und Dokumentation, wie soll ich sagen, mein Notes-Taking und mein Life-Work-Organisation mit AI ein bisschen verbessern und optimieren. Ja. Und dort ist OpenClaw dann ein bisschen reingehauen und eben auch die Tools, die da mitgekommen sind halt auch, die der Peter da gebaut hat. Und im Endeffekt habe ich immer so den Traum gehabt, irgendwie, ich möchte ja gern alle meine relevanten Tools, was ich so verwende, wie sei es jetzt ein Jira und ein Task Management, irgendwo Task-To-Do-Liste und meine Mails und was fällt noch so eine? Ja, eigentlich, das sind so die zentralen Dinge, wo ich halt so mein Organisationsding drin habe, mein Kalender, genau, der Kalender ist natürlich noch ein wichtiges Ding, dass ich das nicht dabei händisch alles bedienen muss, sondern da sollte mir die AI so ein bisschen helfen. So wie mein privater Assistent halt, mein eigener. Ja? Und im Endeffekt, die Idee, die der Peter da gehabt hat, ist, schlagt er eigentlich da voll ein. Er hat das halt noch viel weiter drin natürlich dann auch. Und ich habe das gar nicht so gesehen als, okay, das läuft halt irgendwo, sondern eigentlich habe ich das immer gesagt, das konnte ich ja lokal auf meinem MacBook auch alles machen einfach einmal. Ja. Und im Endeffekt bin ich dann schon eben über Weihnachten da mal hergegangen, habe mit ChatGPT eigentlich rein einmal zum Reden angefangen, so in einer Prompt-Iteration einfach zu sagen, das ist meine Idee, das möchte ich gerne machen, wie konnte ich das hinbringen? Und ich habe dann auch zufällig durch Peter sein Projekt einen anderen YouTuber gesehen, der da, ich muss jetzt das Video nochmal gehaust suchen, der sich da habe ich das nicht letztes Mal schon alles verlinkt, so ein Projekt gemacht, das nennt er halt Just Fucking Do It, ja. Haben wir gleich immer drüber geredet, ja. Der hat sich auch sowas selber halt baut quasi mit AI. Und im Endeffekt bei mir dann, und dann habe ich noch einen zweiten gesehen, der macht seine ganzen YouTube-Videos und so weiter mit der AI-Hilfe halt so mit Skripts machen dafür und Shots überlegen und bla bla. Und lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann am Ende irgendwie, bin ich auf ein Prompt hingekommen, wo es mir ChatGPT ausgearbeitet hat, was ich dann Claude gegeben habe und gesagt habe, du leg mir bitte mal lokal in ein Verzeichnis so eine Folderstruktur an, wo ich sowas mittracken konnte. Also, wo ich ihm halt spezifiziert habe, du, ich bin der Dom, ich habe die Arbeit quasi, in der Firma mache ich CTO dieses und jenes, als CEO bin ich für das und das irgendwie auch zuständig, als Developer mache ich dieses und jenes, ja, da habe ich noch meine Kundenprojekte, die Dienstleistung, dann haben wir da unser Timer-Produkt, die haben das alles einmal verzögert über mich halt. Und das ist ja eigentlich auch dieser Ansatz von Peter auch im OpenClaw, dass man dem Assistant quasi immer zuerst sagt, wer man selber so ist und was man so tut und was man braucht, ja. Und auch dann habe ich ihm gesagt, ja, privat tue ich halt gerne eben kochen und mein 3D-Druck und bla bla bla, ja, und dann mache ich nur den Podcast und so weiter. Ich habe das alles einmal verklickert. Und ich möchte jetzt gerne, dass du mir hilfst dabei, das ganze Zeug ein bisschen zu organisieren, auf die Reihe zu bringen. Mhm. Ja. Mhm. Und dann hat er mal den Ordner angelegt. Also Areas quasi, first einmal, wo er halt das eingeklickt hat, Private und Work und Podcast Creator sozusagen und so. Dann habe ich gesagt, ja, ich hätte da gerne so einen Ordner für Learning, wo ich so Sachen einhauen kann, die mir unterkämen, also an YouTube-Videos, Artikeln, Twitter-Tweets, andere Podcasts, bla bla bla, die ich dann für später lesen oder Summarizing oder irgendwo wieder weiterverarbeitet für ein Podcast-Thema oder für die Arbeit und so weiter. Ah, haben wir Learning Area angeklickt, passt. Puh, und dann habe ich gesagt, ja, und dann legst du irgendwie, das habe ich noch nicht ganz, normalerweise legst du dann an so eine Art Visionsfolder noch an, wo du sagst, in einem Quarter, in einem hier und so weiter, möchte ich gerne in dem Bereich dort und da hinkommen und das machen, ja. Und damit du dann auch ein bisschen weißt, was so deine Prioritäten sind. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt braucht man noch so ein bisschen ein System für Projekte und Tasks, dass ich mir das ein bisschen ablegen kann, was ich so an größeren Projekten aktuell gerade am Laufen habe und was für Aufgaben, dass ich so täglich und wöchentlich und so weiter machen soll. Und dann legt er halt so, und ich habe gesagt, halt das alles in Markdown bitte, und dann schreibt er halt lauter schöne Markdown-Files und legt dir das alles so ab und dokumentiert er das. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, schau her, und bei dem Projekt jetzt zum Beispiel von dem Kunden XY, da habe ich gerade letzte Woche von dem eine Mail gekriegt und das ist der für das zuständig und der für das. Und dann habe ich mit dem Google Command Line Tool, was ich auf meinem Mac habe jetzt quasi, gesagt, okay, schau mal in meine Mails rein, der hat das geschrieben, hol mir das mal aus, das Mail, leg mir das da ab, damit wir wissen, das ist der für das und dem Projekt zuständig. Ja. Und dann macht er da so ein kleines Mini-CRM eigentlich da. Ja, wo er deine Kundenkontakte und alles für die einzelnen Projekte dann in einem Markdown-File schön mitdokumentiert und du kannst ihm dann sagen, ja, der hat jetzt, der Peter hat wieder diesen das geschrieben oder so, ja, und dann weiß er das, wo das einzuordnen ist, ja, und das habe ich jetzt dann irgendwie 2 Wochen da und jetzt habe ich da voll so ein Knowledge-Base Marke, Projekt-Management-Task Folder-Struktur in einem so einen Ordner auf meinem Rechner. Ja. Und dann jetzt, wenn ich halt dann sage jetzt, und das ist auch viel geil, dann habe ich noch angefangen, ja, ich brauche jetzt ein paar so Templates. Und zwar, ich möchte mir gerne irgendwie da früh immer sagen, einen Tagesplan anlegen. Ja. Und dann sage ich einfach nur noch halt in Cloud eine, ja, leg mal bitte einen Tagesplan für heute an. Und der schaut dann nach, was habe ich an offene Projekte und Tasks und was war letzte Woche da, habe ich da tun und dann, was, und dann, was ist da noch überblieben, was ich nicht da tun habe, weil es nicht abgehackelt ist und dann schiebt er mir das heute um und fragt mich, willst du das heute machen oder irgendwann die Wochen und das, so plane ich halt meinen Tag und meine Wochen mit ihm. Mhm. Ja. Und dann auch, was auch voll geil ist, habe ich halt so regelmäßig, was ist so Daily Stand-Ups oder Weekly schon fix oder irgend sowas, ja, habe ich mir auch so Templates eben mit ihm nicht selber geschrieben, sondern halt mit ihm angelegt, wo ich gesagt habe, du, ich habe da mit dem Kunden wöchentlich einmal also schon fix und da reden wir halt über die und die Projekte und das sind im Jira die und die Projekte und dann sage ich halt eine Stunde vor dem Meeting oder so oder am Vormittag, hey, für das Meetup daran, für das schon fix, leg mir bitte da einen Report an, was in der letzten Woche passiert ist. Ja. Und dann schaut er halt in meinen Timer mit dem Timer-CLI rein, was ich da bucht habe an Stunden, ja, auf welche Tasks und holt mir aus dem Jira die Projekte, die Issues aus, was in dem Zeitraum jetzt irgendwie ihren Status verändert haben, ja, oder wo ein Kommentar dazugekommen ist oder irgendwas und dann generiert er mir so einen Report, den ich dann beim Kunden vor mir habe und dann durchgekommen mit ihm.
Krass.
Ja, also blow my mind, also es ist mega, das ganze System baue ich mir halt selber so mit Cloud einfach auf, so der Reihe nach. Ja, das ist nicht vom Anfang an perfekt, weil zwischendurch bin ich halt dann draufgekommen, naja, das mit der Task-Struktur, das taugt mir eigentlich nicht so, macht man das ein bisschen anders, dann, ah ja, wie kommt man das anders machen, dann redst du mit dem so drüber, ah ja, das war eigentlich vielleicht gescheiter so und so, weil ich arbeite eher so, ja. Und jetzt habe ich da so meine persönliche Ordnerstruktur full auf Markdown, ja, wo, und dann auch so geil, was der mit eben einem zentralen Rules-File oder Cloud-File hat, wo er halt drinsteht, grundsätzlich, wie das aufgebaut ist, wo die absoluten Do's und Don'ts stehen, was er halt nie machen soll und was er immer machen muss, ja. Und auch zum Beispiel so, am Anfang hat er sich manchmal von da, was heute für ein Tag ist, quasi, vom Datum her, dann habe ich mir eingeschrieben, hey, bitte, jedes Mal, wenn ich sage, heute oder morgen oder was, führ bitte das Date-Command vorher aus und schau mir nach, was heute für ein Tag ist, ja. Und dann tut er halt das vorher jetzt immer. Also, einfach so der Reihe nach halt entwickeln und aufbauen. Ich bin schon sehr happy, das Ding ist schon riesengroß und spart mir jetzt eben gerade bei diese Reports und so und Stand-Ups und so extrem viel Zeit, weil da bin ich mir voll gut aufbereitet, was ich gemacht habe. Und ich habe jetzt dann eben für jeden Tag seit, muss ich mal kurz reinschauen, daily, ja, 20 Tage jetzt ungefähr schon, so ein Log, ja, den ich da erstellt habe mit ihm, wo ich halt einfach reinschauen kann, was ich den Tag genau getan habe, was ich da für Sachen abgekackelt habe. Am Ende des Tages mache ich immer noch so ein End-of-Day-Review mit ihm, ja, wo ich dann sage, hey, heute ist eigentlich schon gut was weitergegangen und bin ich happy eigentlich und wie siehst du das? Und dann hackel ich mir die Sachen ab und dann, ja, mega geil, ja. Mhm,
geil.
Ja, und dem der Zugriff über diese CLI-Tools eben ein bisschen auf meine, der kann meinen Kalender checken, weißt du, der schaut einfach, wenn ich sage, mach mal einen Daily Plan, geht er vorher mal in meine Kalender rein und sagt, heute steht die und die und die Meetings auf dem Plan, die schreibt er mal ganz oben in das Markdown-File rein, in so eine schöne Tabelle, weißt du, und da schreibt er mal gleich dazu, der und der ist halt abwesend, weil es ist nachher liest aus dem Abwesenheitskalender aus, und dann sagt er mal, freie Blöcke hast halt von 14.30 Uhr bis 16 Uhr und von 9.30 Uhr bis 14 Uhr, kannst du da Focus-Time machen für das und das, ja. Das ist mega. Ja. Mhm. Also da bin ich jetzt, es wächst und ändert sich und entwickelt sich noch, aber das ist halt ein lebendiges System quasi, aber es sind nur Markdown-Files in Folders.
Mhm. Ja. Mhm. Hast du dann Schnittstellen irgendwie zu zum Beispiel Apple Reminders oder so auch noch? Also verwendest du da irgendwas? Weil
ja, der, also ich habe am Anfang jetzt mit Google Tasks immer wieder schon gearbeitet, auch noch Server noch, ja. Und das war das, was mich beim Claude eigentlich gefallen hat, weil der ja auch auf die Apple Reminder und auf die Apple Notes zugreifen kann. Und am Anfang war meine Idee so ein bisschen, mache ich das überhaupt vielleicht in Apple Notes drinnen alles, ja. Aber das war mir dann irgendwie zu schwergewichtig und zu, jetzt habe ich meine Tasks derzeit eigentlich alle rein im Jira, ja, und meine privaten nur da drinnen als Markdown-Files quasi.
Okay.
Ja, die Überlegung, aber es könnte man natürlich mit diesem CLI-Tool auch wieder machen, dass es wirklich dann alles Reminders im Apple Reminders anlegt, wenn es wirklich zum fixe Erinnerung, das werde ich wahrscheinlich auch noch dazu machen mit ihm, dass ich sage, dann mal das für gewisse Dinge, ja. Habe jetzt gerade ein bisschen überlegt, gar. Mache ich derzeit noch nicht, ne? Was würde ich jetzt gerade noch sagen, was du das mit den Reminders gesagt hast? Ah, ja, genau. Ja, das war noch eine Frage, genau. Ich tue das dann jetzt an, ich habe das auf einer Git-Treppe halt auch und ich sage einmal regelmäßig commit das und push das. Ja? Das heißt, das ist jetzt einmal im privaten Repo halt irgendwo abgelegt, das habe ich als GitHub-Link zum Beispiel. Und dann war noch die Idee von mir so, naja, wie bringe ich das jetzt eigentlich gern? Ich hätte das ja auch gern am Handy. Ja? Oder am iPad. Ja? So, und dann ist mir nur eingefallen, ja, ich habe vor ein paar Monaten ja mal Obsidian ausprobiert. Ja. Und Obsidian eignet sich jetzt wieder voll geil als reiner Viewer für das. Oder auch ein bisschen zum Bearbeiten. Ja. Ich meine, ich schreibe da keine richtigen Notes und aufwendige Texte und was weiß ich, im Obsidian. Ja? Das mache ich alles über Claude quasi. Aber zum reinen Anschauen und auch dann zum Synken auf Mobile eignet sich Obsidian da voll gut. Ja. Weil der, sobald er da mit dem Claude in dem Filesystem irgendwas ändert, synkt halt Obsidian das aufs iPhone und aufs iPad quasi. Und wenn ich dann dort unterwegs am iPhone nachschauen will, was ich da eingeschrieben, was da in dem Daily Plan drinnen steht, oder wenn ich da kurze Notiz dazu schreiben will, kann ich das halt auch machen, und wenn ich wieder am Rechner bin, ist das halt schon eingeflossen.
Ja.
Ja? Also, ich bin echt brutal begeistert. Ich bin so, dass ich jetzt gerade irgendwie fast einmal hergemächt und ein kleines YouTube-Video oder was drüber machen möchte, ja. Oder vor allem, was ich auch probieren möchte, jetzt einmal für jemanden, der nicht so CLI-affin ist, ja, dies Ganze einfach probieren, wie könnte man sowas mit Cowork, Cloud Cowork machen, ja. Muss ja auch genauso gehen, weil da sage ich einfach, okay, mach den Folder und dann rede einem halt da. Also so, ich möchte gerne so eine Basis-Prompt einmal irgendwie zur Verfügung stellen für sowas, ja, und ein bisschen einfach demonstrieren in einem kleinen Video, wie man das so aufgebaut haben und wie, man, das kann man sich dann, oder muss man sich dann eh für sich selber einfach so anpassen, wie man es gerne haben will.
Ja.
Ja?
Ja, voll.
Aber ich denke, das könnte jeder machen, auch kein Developer, weißt?
Ja, aber es ist so geil, dass du eigentlich dann mit so, wie soll man mal sagen, mit so Basiselemente, wo quasi, weißt du, was früher auf Unix und so schon immer geheißen hat, so, ja, everything is a file und quasi immer nur ein Tool für einen bestimmten Task und so, dass sich das halt jetzt auch wieder voll bewahrheitet und durchsetzt. Ja. Weil, ja, du hast dann einfach nur dein Dateisystem und da hast du dann deine Tasks oder deine Notizen oder whatever.
Absolut halt drin, genau so, ja.
Als ganz normale Textdateien, halt Markdown, aber halt trotzdem. Dann deine CLI-Tools und ja, naja, schon cool.
Das fasziniert mich echt, ja. Ich habe so oft solche, wow, wie geil Momente gehabt, weißt du, bei dem Ding jetzt sind, weil ich mir echt dachte, ja, ich tue dann ja mit meiner Whisper-Sync, ich rede nur mit dem, ich schreibe ja da auch nichts rein, weißt du, ja. Sondern ich sage halt, ja, du, da bei dem einen Projekt, da müsste ich mir nächste Woche mal anschauen, dass ich mich um das kümmert, das, das ist schon sowas, ja. Und da war cool, braucht man, wenn ich das anschaue, aber im Frontend dann auch noch ein Issue, wo sich auch dann derjenige um das kümmert, dass wir das auch umsetzen. Und dann, ja, passt, trage ich da in den Daily Plan für den und den, also nächste Woche gleich ein. Und wenn du wüsst, lege ich da gleich noch Jira-Issue an für den Kollegen. Ja, passt, mach, ja. Ja. Warte. Wie mein Assistent, wie wenn ich jemand hätte, der, also ich sehe jetzt ja auch schon ein paar Mal so, aber das ist jetzt richtig, das war's, und das Geile ist über das Markt, und je größer das wird, umso mehr, dass das wächst, ja, weiß er immer noch mehr Bescheid über mich, ja, und kann ich so schnell alles lesen, was da drin ist, weil es ist nicht viel Text eigentlich, ja, aber er kennt sich halt voll aus, wenn ich heute sage, du, beim Projekt XY, da habe ich jetzt wieder ein Slack-Message vor dem Krieg, dann paste ich ihm die da rein und sage, ja, dann muss ich das, machen wir da einen Reminder, dass ich da jetzt dann Antwort drauf oder dass ich mich um das Thema kümmert oder sowas. Dann legt er mir das in den richtigen Ding gleich ab. Ja? Das ist mega.
Das ist cool. Und wie tust du, ist das dann in dem, also, du hast das jetzt nicht über Cowork gemacht, oder wie?
Sondern nein, ich habe das mit Claude's CLI-Tool in der Terminal. Also Terminal mein Setup schaut jetzt da so aus, dass ich habe das jetzt auf einem Fullscreen fix die ganze Zeit. Links habe ich so zwei Drittel vom Schirm Obsidian. Ja, und rechts habe ich ein Drittel Terminal mit Cloud Code. Und über das Cloud Code bediene ich das quasi und links lese ich halt mit, was er so macht.
Mhm. Ja. Du hast da immer quasi dann dieselbe Session verwendet, ja, sozusagen im Cloud Code?
Ja, ja. Das führt dann dazu, dass er immer wieder mal compacten muss, weil es natürlich schon relativ eine große Session ist. Ich habe sicherlich in die zwei Wochen jetzt zwei, dreimal neu angefangen mit einer neuen Session, macht nicht wirklich viel, weil eigentlich die Memory dann ja eh schon fast in die Markdown-Files steckt.
Ja. Naja, voll. Ja, den Kniff, den habe ich teilweise auch gemacht, dass ich dann gesagt habe, ja, jetzt bei den Programmieraufgaben und so, wenn einmal vielleicht was nicht gleich von Anfang an funktioniert hat, ja, so quasi, hey, schreib da aber bitte das in der Persistent Memory, damit man das nächste Mal, ja, damit es halt das nächste Mal reibungsloser funktioniert, ja, so in die Richtung. Ja. Und dann, ja, okay, ich schreibe, ich merke mir das und das.
Es ist so bei dem Ding jetzt auch so oft gewesen, sage ich, wie hat denn das jetzt passieren können, sag einmal, weißt du? Ja. Sag er, ja, weil da bei der Kalenderabfrage bin ich draufgekommen, wenn ich den Kalender mit from 6.2. bis 6.2. abfrage, kommt nichts zurück. Ja, sondern muss ich abfragen, 6.2. bis 7.2. Nur dann kriege ich da Einträge für den 6.2. Sag ich zu einem, ja, passt, dann schreibt er das bitte gleich fix auf, dass das immer so macht. Dann schreibt er sich das in seine File rein, ins Agents MD, fertig, weißt du, seitdem macht er das so. Ja? Es ist echt so gut.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn, ich bin sowas von auf 180 die ganze Zeit, weil nein, wirklich.
Ja, es macht so Spaß zu verwenden.
Es macht Spaß, und der Peter sagt das auch in seinem langwierigen Interview so, es ist so addictive einfach. Ja, also das Coden von diesen Tools und dieses mit der AI da, einfach faszinierend, wie teilweise echt intelligent das Ding antwortet oder dir vorkackelt, dass es so intelligent ist. Ja, ja, voll. Es ist Wahnsinn. Ja, und natürlich jetzt das OpenClaw, um das noch ein bisschen weiter zu tun. Ich habe da auch kleine Instanzen natürlich laufen. Auch eben bei mir, ich habe im Schaltschrank in daheim so ein Mac drinnen stehe auch. Und wobei mir jetzt, muss ich ehrlich sagen, das Interface über WhatsApp oder Slack oder so Messages schreiben dem Ding ein bisschen zu entkoppelt ist irgendwie. Weißt? Ich mag das so gern dort direkt mit Claude so in der CLI sofort zu sagen, er respondet, er tut was und tut dieses und jenes.
Ja, ja, das war mir auch. Da war es einmal, ich weiß nicht, hat er das gesagt einmal, der Peter in einem von den Podcasts, wo er da zu Gast war. Ich meine, der wird ja sicher auch teilweise das Problem haben, dass ihm da einfach die Tokens im Hintergrund einfach verbrennt werden, oder?
Ja, wobei, dann, weißt du, der Peter brennt halt 100.000 Euro im Monat Tokens durch, ja.
Ja, okay.
Nein, ich glaube, 50.000 hat er verbraucht im letzten halben Jahr oder so.
Ach so, gesagt, ja. Euro. Okay.
Ja.
Was, im letzten halben Jahr?
Hat er 50.000 Euro an Tokens ausgegeben, ja.
Okay, Alter. Okay.
Ja.
Ja, aber das ist halt, ja, ich meine, er sagt eh überall, dass das ein Hobbyprojekt ist, vor allem, gell? Und man soll es halt bitte jetzt nicht, genau, Firmenproduktiv oder überhaupt auf dem Produktivrechner oder so
ja.
Laufen lassen, ist ja der Spielerei einfach was,
genau.
Was theoretisch möglich war, gell?
Ja, ja.
Na, aber man muss sich von den Kosten aufpassen.
Ich habe ein paar Mal so Spielerei mit einem gemacht. Da. Zum Beispiel, weißt du, ich habe jetzt den bei mir auf dem Privatkalender zum Beispiel habe ich einen Zugriff gegeben, ja, und meine privaten Mails und so. Und was schon witzig ist, jetzt zum Beispiel bei Olympia, gell? Jetzt habe ich zum Beispiel gesagt, ja, der Noah ist gerade so am Snowboarding-Hype und da sage ich, da habe ich probiert, okay, du, schreibe mir WhatsApp und ich tue nicht einmal auch da schreiben, sondern ich schreibe mal Sprachnachricht über WhatsApp quasi, was ich ja selber hasse, aber meiner AI schreibe ich das, schicke ich eine Sprachnachricht, da sage ich, du Klaus, der heißt ja bei mir Klaus, der Open Klaus.
Der Klaus.
Du Klaus, schau mal bitte nach bei Olympia, jetzt die Winterspiele da, tu mir bitte die ganzen Termine von den Snowboard-Veranstaltungen aussuchen und schreib mir sie in meinen privaten Kalender. Ja? 10 minutes later, ja, habe ich in meinem iPhone mit Emoji Snowboard und so in meinem privaten Kalender die Halfpipe-Events, die Parallel-Events, die Big Air-Events, Damen, Herren, alles eintragen. Ja? Ist einfach witzig.
Ja, finde ich es geil.
Also, ja, was ich auch im Privaten, was ich so wieder so docker. Das habe ich auch da involviert in meinem North Star, heißt das, mein Repository da, was ich gemacht habe. Zum Beispiel meine ganze Back- und Kochding da, ich tue, weißt du, mit Sauerteig und so immer wieder rumexperimentieren mit Pizza. Und dann eher immer zu sagen, na, jetzt machen wir da schon das Logbook, weißt du, über meinen Sauerteig, wenn ich den wieder belebe und so, dann protokollieren wir das da schon mir, die sagt dir das immer einfach gar. Und dann sage ich dir den Zustand und dann können wir gerade nachschauen, wann er wo war und wann ich wieder mal auffrischen muss. Und du sagst mir bitte, wie ich den vorbereite, wann ich morgen ein Brot backen muss und so weiter. Das war so alles aus der Historie dann außer voll geil. Ja? Also, das so Geschichten habe ich da die ganze Zeit. Jetzt ist mir noch was gerade wieder entfallen. Ah ja, letztes Mal bin ich beim 3D-Drucker und geguckt, dann sage ich, du, eigentlich war das cool, wenn ich ein bisschen besseres Übersicht und Tracking hätte über meine ganzen Filaments, was ich daheim halt quasi habe, was ich gekauft habe und auf Lager habe und nicht und offen habe schon, weil es einfach nur noch ein Teil da ist oder manche, was noch zu sind quasi, damit ich weiß, wenn ich mal was drucke, habe ich die Farbe überhaupt da. Ja? Und dann, ja passt, sagt der Klaus. Schickst mir halt quasi da, sagst mir einfach, welche Filaments das da ist und wie viel das da noch ungefähr oben ist und so. Dann habe ich teilweise nur die verschlossenen Packungen von Bamboo Labs, weißt du, einfach 4 oder 5 Packungen auf einmal mit dem Handy fotografiert, ja, und er hat das Foto geschickt. Und der liest mir aus dem Foto außer die 5 Schachteln mit der Bezeichnung, was da oben steht, ja, Farbe rot, grün, PLA, matt, weiß, sortiert mir das in ein schönes Markdown-File in der Tabelle ein, ja, und sagt mir, da hast du überall ein Kilo auf Lager von dem, ja. Dann habe ich noch 2 Fotos gemacht oder 3 und dann habe ich alle meine Filaments da quasi abgeklickt und protokolliert gehabt, was ich habe.
Geil.
Es ist einfach, ich bin jetzt mal so geflasht, weißt du, was du alles da kannst, wie du dein Leben da organisieren kannst auf einmal.
Ah, und wenn das dann erst einmal richtig in die Produkte dann eingebaut ist, gell?
Ja,
vielleicht, ja, wo bleibt denn
das
einmal
Produkt eigentlich, weißt du? Das ist
ja,
das was
ist
Siri und alle
schwer
versprochen
ja
haben, weißt du?
Ja,
wie wir das eigentlich von Siri haben, das ist genau das, der kann mit dem sicher alles reden, der kann mit dem Kalender reden, mit meinen Mails, mit meinen Erinnerungen, mit all dem, ja? Warum kann ich nicht ein Foto machen für Siri und sage, da, das ist mein Filament? Der schaut mich blöd an, ja?
Ja, voll. Naja, weißt du, 20 Jahre jetzt quasi immer das so, glaube ich, von der Architektur her geplant haben, dass du halt möglichst eben nicht irgendwas zwischen die Apps austauscht.
Ja.
Das ist halt jetzt ein kleines Problem, weil jetzt brauchst du halt das eigentlich, dass du vorher einen offenen Schnittstellen halt überall hast, oder? Ja. Am besten technische Schnittstellen überall hin und Infos austauschen kannst und zugreifen kannst und ohne viel Berechtigungsscheiß bei jedem
zweiten
Ding. Das ist
diese Gratwanderung. Das ist ja das, warum das jetzt OpenClaw natürlich nicht für Noobs ist quasi und Vorsicht zu genießen ist, weil halt einfach natürlich du quasi überwindest alle diese Grenzen, die halt da sind, zwecks die Gefahr zu verhindern. Ja,
ja klar.
Ja. Du gibst dir halt voll Zugriff auf da alles, wenn du willst. Ja.
Voll. Ich meine, am Ehren funktioniert es ja, wie gesagt, nur eigentlich auch bei Google, die ja das in Wirklichkeit haben wir bei Gemini und so ja drinnen haben, glaube ich. Genau, dass die halt wirklich auf die Mails etc. halt auch zugreifen können.
Ja.
Aber wie ich es letztes Mal probiert habe, es ist halt so semi-geil irgendwie. Ja, aber da, man hat nicht so den Moment, wo du dann denkst, boah, geil, der, ja, keine Ahnung, der weiß jetzt da wirklich was, sondern es kommt irgendwie so vor, der sucht halt irgendwie in die letzten ja, x Nachrichten und teilweise findet er was und teilweise ja, halt nicht, so irgendwie so.
Ja, es ist ganz schräg, ja. Also, Google hat da volles Potenzial, glaube ich. Ja, immer noch. Ja. Und immer noch mehr, jetzt auch mit dem Deal mit Apple und so auch. Und durch das, was Google mit einer eigenen Chips und einer eigenen Hardware da macht und diese ganzen Integrationen und alles. Aber sie sind auch noch nicht dort irgendwie. Ja. Ja. Und das Model Gemini, die sind auch gut und alles. Ja, aber das greift auch irgendwie alles nicht ineinander. Ja.
Na.
Das ist ganz schräg.
Na. Naja, voll. Ich glaube, dass das einfach technisch nur oder vielleicht davon die Rechenzentren oder von der Bauer, ja, was, ja, was der
und was ich auch nicht gut gefunden habe, wer das sagt in irgendeinem Podcast bei ATP war das, glaube ich, auch, diese AI-Ergebnisse in der Suche oben zum Beispiel, ja, die vermitteln ja eher den Eindruck, dass AI, dass Google überhaupt keine Ahnung hat von AI. Ich meine, das sind einfach das billigste Model, was es gibt, natürlich, ja, weil du kannst ja nicht jeder Google-Suchanfrage ein teures Model hinterher stellen, ja. Naja, aber voll. Die Scheiße, was da teilweise zurückkommt bei der Google-Suche oben in dem AI-Blog, das ist ja Wahnsinn. Wenn jemand das liest als quasi Laie und glaubt, so ist AI, dann da stützt der alle Haar auf.
Ja, naja, voll.
Das ist echt naja. Dass das überhaupt dann, also würde ich eher abtrennen in einer Stelle, weil das vermittelt ein schlechtes Bild eigentlich.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, das naja, ist voll. Echt schlimm.
Ja, ja.
Und zu Obenklonung, sorry, ich bin der Peter, wie das da so losgegangen ist, Weihnachten, so wie das noch wirklich eine kleine Geschichte war, ja, ich kann ja da sagen, zumindest da war ich am Anfang mal dabei jetzt wieder und habe einmal beim Google CLI was contributed, aber da hat er dann ein Meetup ausgeschrieben in Wien, ja, dass er ein Meetup machen. Dann, das war ursprünglich geplant bei der Dynatrace, ja, in Wien. Und die Dynatrace hat einem aber dann abgesagt.
Okay.
Sie wollen das nicht haben. Dann haben sie irgendwie alle gedacht, wer sind denn die deppert? Das war dann schon eben ein bisschen, wie der Hype dann schon da war, ja, dass die das absagen, weißt du. Dann hat sie irgendwie andere in Wien gemeldet, für so ein Meetup, dass sie einen Platz hätten. Da war das aber auch noch viel kleiner alles, ja. Dann ist er letzte Woche ja San Francisco geflogen, dann haben sie in San Francisco ein Meetup gemacht für OpenClaw. Da waren ja über 1000 Leute dort, ja. Mhm. Eine Schlange rund um den Block, die haben es dann einfach nicht mehr eingelassen können, weil sie einfach voll überfüllt waren, ja. Da muss Zugang sein, ich habe ein paar so Videos, so Shorts und so Fotos ja gesehen. Und übermorgen, also am Dienstag, ist aber wirklich dann in Wien das erste OpenClaw Meetup.
Ah, ja, okay.
Und da habe ich mich aber damals im Dezember schon, also vor Silvester, habe ich schon angemeldet, dass ich da hingehe. Weil jetzt gibt's natürlich schon lange keinen Platz mehr, also man kann sich nicht mehr anmelden, ja, weil es auch schon voll überfüllt sind. Aber ich fahre am Dienstag nach Wien und gehe zu dem OpenClaw Meetup, ja.
Ah, sehr geil.
Also da kann ich dann nächstes Mal was verzögern davon.
Ja, voll. Ja, bin ich schon gespannt.
Ja, also das noch zum Abschluss zu OpenClaw, ja.
Ja, ja. Jo. Ja, spannend.
Spannend, spannend, ja. Ich bin gehypt, ja. Ja, wär vielleicht ein bisschen, mache ich mal irgend so ein Video. Ich muss jetzt echt, ich weiß auch meine Kollegen in der Firma auch, das habe ich denen auch nicht so gezeigt, was ich da bastelt habe mit dem Task- und Projektmanagement-Tool und so, oder Personal Manager, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, oder Personal Assistant. Aber ich würde es gerne ein bisschen allgemeiner noch aufbereiten für mehr Leute, weil ich denke, das ist schon für viele Leute hilfreich, sowas zu haben, ja.
Ja, voll. Ja. Es ist ja teilweise das Wegspeichern von irgendwelche ja, weiß ich nicht. Teilweise ist mir da dann irgendwie so mit einem Cloud Code oder was auch ein Dialog, was da ist, man hat das und das Problem, wie wird man das jetzt angehen und hin und her. Und so das Wegschreiben auch und irgendwo ablegen ist ja eigentlich auch interessant. Ja. Weißt du, so was man sich halt früher ins Evernote oder so irgendwie selber zusammengeschrieben hat, ist ja eigentlich auch geil, wenn sich das dann kreuzt und das dann nicht einfach irgendwo verpufft und auf einmal halt dann weg ist, wenn die Session dann irgendwann einmal auch weg ist und nicht mehr aufrufbar ist.
Genau, ich habe ja voll viel so Diskussionen in ChatGPT mittlerweile drinnen, die so auch irgendwie dort persistiert sind, wo ich immer wieder mal reingehe, ja. Aber noch lieber weiß man eigentlich eh, wenn die am Ende in so einem Markdown-File irgendwo stehen auf meiner Platten oder beziehungsweise in meinem Git-Repo. Ja,
vorher.
Und das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Wenn ich dann einmal so ein Ding führe, jetzt sage ich da auf, weißt du, da fällt mir wieder ein, schau her, ich habe schon lange die Idee, ich muss das und das machen, infrastrukturmäßig will ich gerne das und das ändern. Ja? Mhm. Machen wir da mal ein Projektteil dazu und dann mal da gleich ein bisschen brainstormen, was ich da mal für Vorstellungen habe. Ja? Und dann legt er mir so ein Dokument da und der legt das ja so schön an, das freut er mich gar nicht, was der mit den ganzen Markdown-Headlines und da. Der macht einfach eine geile Struktur da rein. Von Haus aus auch schon, wenn du sagst, das mit so einem Projektding, was der mit offene Fragen noch und Next Steps und der strukturiert das einfach so geil. Ja? Und dann sage ich ihm, und da fällt mir, und am nächsten Tag sage ich dann, bei dem einen Projekt, wo wir gestern geredet haben, da ist mir jetzt das und das noch eingefallen. Weißt du, ja, passt, dann nehmen wir das gleich auf, schreibt dir das dazu an die richtige Strö, sage ich. Und das ist eigentlich schon erledigt, das können wir wieder ausstreichen. Ja, passt, nehmen wir gleich wieder aus der Liste. Also wirklich, und alles ist so persistiert mit Git-History und ja, mega.
Ja, voll. Ja. Voll. Also da gibt es sicher noch genug Potenzial oder also nicht. in Zukunft, ja, wie man da das, voll, ja, interessant.
Okay, sind wir ein bisschen drüber geschossen heute, weil wir einfach, mit Kindern eigentlich fast drauf, wir hätten ja no Themen auf der Liste.
Ja, voll.
Aber ich glaube, wir sparen jetzt noch ein bisschen was von den ganzen Dingen fürs nächste Mal auf und ich glaube, wir haben nächstes Mal wieder so viel zum Quatschen, ja.
Ja.
War cool wieder mal, muss man sich einfach ein bisschen austauschen darüber, ja.
Ja, voll. Ja. Na, war cool.
Ja. Passt, du, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und einen angenehmen Start in die Woche. Jetzt die letzte vor die Semesterferien in Oberösterreich. Wir sind dann die letzten, die dann dran sind. Genau. Passt. Dann bis bald. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.